Mensch, Jungs, jetzt lasst euch doch nicht so hängen. Das Leben muss doch weitergehen.
Ich komme einfach nicht drüber hinweg. Gerade nehmen wir noch auf. Da schnipst er mit dem Finger und...
Und die Hälfte unserer Toys ist weg.
Ja, das war übel. Aber wenn du ehrlich bist, Jens, hattest du damit angefangen?
Ja, weil du in Folge 148 seine Sammlung per Beamzelle versteckt hattest. Und dann noch der Hund.
Ja, ich weiß ja. Wenn ich könnte, würde ich ja in die Zeit zurückreisen und alles korrigieren. Aber
Moment mal. Das ist doch eigentlich die Idee.
Wie jetzt?
Naja, wir reisen in die Zeit zurück und biegen die Sache wieder hin.
Wie? Hast du etwa Pim-Partikel oder was?
Na, Schmarrn, das ist doch nur Science Fiction. Ich spule einfach unsere Originalaufnahmen zurück bis Folge 148 und dann machen wir alles wieder gut.
Nee, das geht doch gar nicht. Das macht doch gar keinen Sinn.
Ach nein? Dann verstehst du also etwas von Quantenphysik?
Nee, das nicht, aber...
Na bitte. Also, los geht's.
Jetzt sag endlich, was mit meinen Toys ist.
Ach so, ja, alles in Ordnung. Deine Toys sind sicher.
Hä?
Noch ein Jens?
Ja, Gordon. Aber wie... Ruhe. Das zu erklären würde jetzt zu lang dauern. Aber Gordon, schau mal in deinen Toy Room.
Ja, aber da sind ja meine ganzen Figuren.
Ganz genau.
Wir haben sie mit der Beamzelle wieder hergebracht.
Jetzt musst du nicht mehr zu Jens beamen.
Und du wirst auch nicht vom Schäfer und seiner Schwester verstümmelt.
Und musst vom Krankenhaus keine Typen anheuern, die auf deinen Fingerschnipp hin die Hälfte unserer Toys kaputt machen.
Oh, ja. ich kapier zwar gerade nur die Hälfte, aber okay, danke, Leute.
Kein Ding, Mann. Gern geschehen.
Also heißt das jetzt, ihr drei seid aus der Zukunft?
Korrekt.
Lass mich raten, ihr habt die Originalaufnahme zurückgespult?
Ganz genau.
Siehst du, Sepp, Gordon kennt sich nur mal in Quantenphysik aus.
Aber sonst habt ihr nichts an der Vergangenheit geändert, oder?
Naja, das war noch...
Nein. Sonst nix, ist doch klar.
Ach, dann ist ja gut. Da fällt mir übrigens ein, freut ihr euch auch so auf den Masters-Kinofilm? Hat ja lange gedauert, aber ich hab ja schon immer gesagt, dass der auf jeden Fall kommt.
Ja.
Psst. Und als nächstes, liebe Hörer, sorge ich dafür, dass Sepp den Cyclone super findet.
Das Hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Auch heute hält uns Snake Mountain wieder mal beschäftigt.
Ebenso wie Mattels Kinofilm und Masters Pläne.
Und auch die Hörerfragen kommen nicht zu kurz.
Und eine Moto Classics Biografie ist auch noch mit dabei.
Mehr als genug Stoff also für Folge 155 des Hemanischen Quartetts. Mit dem Solargläser tragenden Sebastian Vogel.
Dem nächstes Jahr Snake Mountain tragenden Matthias Köstler.
Dem alles aus den Spielzeugläden tragenden Jens Behrens.
Und dem scheinbar die Verantwortung für diese Nerds tragenden The Formless One Gordon Volkmann.
Viel Spaß!
Das Hemanische Quartett! Präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, liebe Hörer, ihr habt es mitbekommen, wir haben wieder einen ganz besonderen Herrn hier bei uns dabei. Ja, da möchte ich doch sagen, nach einer Pause, herzlich willkommen zurück, lieber Jens!
Ja, dank dir!
Servus!
Ja, super. Und der Gordon ist auch da.
Hi, hallo da.
Ja, Gordon, wir haben zahlreiche Anfragen von Hörern bekommen.
Ja, die
wollten alles Mögliche von uns wissen, nur nicht, was du in der Zwischenzeit treibst. Aber ja. Sag es trotzdem, was hast du so gemacht in deiner Podcast-Pause?
Ja, ich habe ein paar Serien geguckt, die ich lange aufgeschoben hatte. Und vor allen Dingen habe ich mich mal um Haus und Hof gekümmert. Also wir haben den Garten mal neu gemacht und dann habe ich eine Menge Sachen weggeschmissen. Einfach, weil ich mal angefangen habe, allen möglichen Kram auszumisten und zu sortieren. Und ich bin auch noch immer nicht hundertprozentig fertig. Aber ja, es sind schon genügend Sachen geflogen. Und da wird auch noch ein bisschen was weiteres kommen. Und dann muss ich mal schauen. So, und dann wird der Toy Room noch zu Ende gebracht. Und dann bin ich irgendwann mal fertig. Also ich hoffe mal, dass ich in den Sommerferien, da haben wir ja habe ich drei Wochen Urlaub, dass ich da noch ein bisschen was schaffe und ein paar Sachen irgendwie aus dem Weg bringe.
Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Ich habe allein schon vor ein paar Wochen mal 4 Stunden gebraucht, um das viel zu hochgewachsene Gras hier zu mähen und habe vor 2 Tagen nochmal gemäht und habe da zwar nur 1 Stunde gebraucht, aber es war auch schon viel Arbeit und andere Gartensachen wie Säen und ja, Pflanzen und so weiter, kann ich schon gut verstehen, dass man allein dafür braucht. Und ich bin schon ehrlich gesagt erstaunt, dass du so entspannt wirkst dabei, wenn du noch so viel zu erledigen hattest.
Ja, das geht schon. Also es kommt ja immer drauf an, wenn ich dann irgendwie auch das Ziel sehe und auch irgendwie weiß, worauf ich hinarbeite, dann macht es ja teilweise auch Spaß. Es geht jetzt halt eher so um diese kleinen Sachen, wo ich nicht so genau weiß, schmeißt du die jetzt weg oder behältst du die noch? Und ich habe mich von einigen Sachen jetzt auch wirklich getrennt. Ich hatte auch noch so ein paar komische Sammelkarten, die sind bei mir alle im Ofen gelandet. So, ich hatte einfach die Schnauze voll. Und dann war das eigentlich eine Erleichterung, sie nie wiedersehen zu müssen.
Ja, solange es dir nicht mit deinen Toys so geht.
Nee, die würde ich dann eher verkaufen.
Da hatten wir ja letzte Folge auch schon mal, nee, vorletzte, glaube ich, hatten wir mal drüber geredet. Was machen wir mit den Toys, wenn wir kein Interesse mehr dran haben? Aber du bist auch auf der Fraktion, wenn's wächst soll, dann wird's verkauft und nicht verschenkt oder wohin in den Müll geworfen.
Ja, das kommt dann drauf an. Also ich meine, natürlich, klar habe ich auch schon mal Toys verschenkt an Bekannte oder Freunde, die jetzt Kinder haben. Und in dem Alter sind, wo ich dann auch sagte, ja, was weiß ich, hatte so Fußballfiguren zum Beispiel, die wollte halt keine haben, weder auf PE noch irgendwie bei eBay. Und dann habe ich irgendwann einen Kumpel von mir, der ist halt seit Jahren Fußballfan. Und da war mir dann klar, dass der Sohn damit auch angesteckt werden sein würde. Und dann habe ich das meinen Eltern mitgegeben, die dann rübergefahren sind, die ihn getroffen haben, haben ihm das gegeben. Und er hat sich gefreut, der Sohn hat sich gefreut. Das ist dann auch okay.
Ja, das klingt super. Also über Sachen freue ich mich auch heutzutage noch, wenn ich irgendwas kriege, da kann ich den Jungen auch super verstehen. Ja, im Grunde haben wir damit nochmal eine Hörerfrage von vor eben ein paar Folgen aufgegriffen. Kommen wir doch mal zu aktuellen Fragen. Gordon, mach doch mal den Anfang.
Ja, und zwar der Magier des Bösen fragt, habe mal einen Notenchart zu den Talkbacks zusammengestellt. Wie findet ihr rückblickend eure Bewertung und das Ranking?
Ja, also das bezieht sich natürlich auf unsere Hörspiel-Talkbacks, so als Kontext. Und ja, ich habe mir das auch schon angeschaut, diese Rangliste im Grunde ist es ja jetzt. Und ja, eigentlich stimmt es halbwegs so mit meiner grundsätzlichen Einstellung auch überein. Also ich war ja jetzt bei den ersten, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie vielen Talkbacks nicht dabei. Aber na klar, also auf den letzten Plätzen hier Tilas Verrat und Skeletor König von Eternia liegt irgendwie nahe und gleichzeitig die Spitzenplätze Ewiges Feuer und Doppelgänger, da war ich noch nicht dabei. Das überrascht mich jetzt irgendwie tatsächlich, dass es so gut abgeschnitten hat, aber es ist natürlich auch eine ikonische Folge irgendwo. Ja. Und das Ewige Feuer ist ja eh ein Fanfavorit, wie man jetzt ja auch bei der Abstimmung für das Grayskull-Con Double-Feature-Bild gesehen hat.
Ja, definitiv. Matthias, kannst du mal kurz sagen, was waren die 2 best- und schlechtbewertetsten?
Ja, also die bestbewertetsten waren Doppelgänger das sind jetzt so Summen. Also ich sage jetzt einfach, Platz 1 ist sozusagen Doppelgänger, dann Platz 2 ist das Ewige Feuer. Mhm. Und die 2 letzten Plätze sind Tilas Verrat und Skeletor König von Eternia.
Also ganz ehrlich, Skeletor König von Eternia hätte ich jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das die eine der schlechtesten Bewertungen hatte, auch wenn ich die Folge jetzt eher mau fand. Tilas Verrat hingegen überrascht mich nicht. Oder Jens, bist du überrascht?
Nö. Das ist ja eine Folge, wo, ich sag mal, da scheiden sich kaum die Geister. Ich glaube, das ist die wohl wahrscheinlich schlechteste Folge. Obwohl, naja, die Folge 0, wenn man die mit dazu rechnen möchte, finde ich schon noch ein bisschen schlechter, weil die halt eben so fürchterlich produziert ist. Und wenn man noch ganz ehrlich ist, dann müsste man eigentlich Radio Mac noch mit dazu nehmen. Das wäre das absolut Schlechteste. Also wer schon mal reinhören konnte, es ist ganz nett, aber es ist so bla.
Ja, dieses Sonderhörspiel Die Giganten des Universums hatten wir in der letzten Folge eben erst besprochen und eine nahezu historisch schlechte Bewertung zumindest von mir hatte diese Folge bekommen. Und ja, ob wir Radio Mac jemals uns antun wollen, das können dann die lieben Hörer selbst mal entscheiden.
Aber es gibt dazu ja auf PE auch ein Review, das ich ja damals auch geschrieben habe. Also wer Bock hat, kann da ja gerne mal reingucken.
Und sich vorwarnen lassen.
Ja, ist ja auch nichts Besonderes. Es ist echt nichts Besonderes.
Das Review oder das Hörspiel?
Ja. Naja, das Review wird nicht unbedingt besser sein, wenn das Hörspiel schon scheiße war.
doch, jetzt. Man kann ein tolles Review über ein beschissenes Hörspiel.
Ein guter Verriss, ja, der ist immer gut.
Genau. Ja, ich würde sagen, mit dem Ranking würde ich jetzt auch wie mit dem Matthias konform gehen. Ich finde, dass das relativ stimmig ist. Wobei ich tatsächlich heutzutage mit Sicherheit die eine oder andere Folge besser bewerten würde als früher. Weil einfach so gewisse Dinge bei mir im Laufe der Zeit auch schwanken. Es gibt auch Comics, die ich in dem einen Jahr irgendwo mir lieber anschaue als in dem anderen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass zum Beispiel sowas wie Der Baum der sterbenden Zeit bei mir heutzutage besser abschneiden würde als damals im Podcast. Aber vielleicht machen wir das auch mal, dass wir irgendwie wieder bei Folge 1 anfangen, dann irgendwie nur uns so eine Viertelstunde Zeit nehmen statt einer Dreiviertelstunde oder nur 10 Minuten oder sogar nur 5 Minuten und machen dann so ein quasi Kurz-Review mit neuen Bewertungen. Oder auch nicht, ich weiß es doch nicht. Das wäre auf jeden Fall eine Idee.
Jo. Also vielen Dank für das Ranking erstellen.
Ja, definitiv. Coole Sache.
Ich hatte übrigens gedacht, dass Anti-Eternia auch unter die ersten zwei gekommen wäre, aber der war nur der Beste aus Platz 2 und der Note 2.
Ne? Mm, stimmt, genau. Ja.
Ich müsste mir das auch nochmal anhören, aber ich glaube tatsächlich, dass ich selbst da auch keine so geniale Note gegeben habe, sondern eher so eine, ja, gehört zu den besseren und gehört zu den besten Hörspielen, ist für mich aber jetzt nicht bei den Einserkandidaten.
Ja. Ich glaube, da war so dieser Hauptkritikpunkt, dass es aus diesem coolen Ansatz Anti-Internet dann nicht so viel rausgebracht hat, also außer diesem Büffel und einer Wolke.
Ah, das kann schon sein. Ich weiß nur noch, wir sind ja immer sehr subjektiv mit diesen Bewertungen auch. Wir haben ja keinen Anspruch dran, dass wir das absolut objektiv bewerten und jeder muss sich nach dieser Wertung irgendwo richten. Und ich weiß noch definitiv, dass ich damals schon von Anti-Eternia ein bisschen übersättigt war und dann auch das nicht mehr so toll bewerten konnte, weil ich selbst gesagt habe, ja, irgendwo für mich ist es jetzt auch mal rum damit. Ich konzentriere mich lieber auf andere Sachen.
Aber es ist, glaube ich, der Hörspiel-Talkback mit den meisten Views auf YouTube. Weil Anti-Eternia.
Ah, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Ja.
Also, wenn ihr noch gerne mal in alte Folgen reinhören wollt, mit teilweise super schlechter Qualität, weil meine Verbindung immer abgebrochen ist und wie auch immer, also schaut gerne die ganzen, oder hört vielmehr, schauen könnt ihr die Folgen ja schlecht, aber hört euch gerne auch mal die alten Folgen mit den alten Talkbacks an und kommentiert da auch gerne mal drauf, was ihr dazu heutzutage sagt oder auch, ob ihr sowas wie 5 Minuten Schnellreviews der Folgen nochmal gerne hier im Podcast hören würdet. Aber das war's erstmal für diese Frage. Matthias, kannst du die nächste nehmen?
Ja, und zwar ist die von GPB oder GPB, sehen die ersten Figuren der Classics noch so aus wie am ersten Tag oder sind schon Veränderungen, zum Beispiel abblätternde Farbe, sichtbar?
Also bei mir ehrlich gesagt nein. Bei mir sehen sie alle noch richtig gut aus. Ich habe auch nicht diesen merkwürdigen Flaum, den manche da drauf haben. Ich weiß nicht, wie es bei Mock-Figuren ist. Da kann vielleicht Gordon dann eher was zu sagen. Aber bei meinen Ausgepackten hier keine Verschleißerscheinungen. Ist alles in Ordnung.
Ja, also bei mir, bei den original verpackten Figuren ist mir bisher auch nichts aufgefallen. Also ist jetzt nichts, wo ich irgendwie gesagt hätte, oh mein Gott, da fängt jetzt irgendwas an. Oder auch diese Ausdünstung, die ja einige Figuren dann hatten, die dann so einen leichten weißen Filter über den Beinen bekommen hatten und so, habe ich alles nicht. Also von daher, bei mir scheint es auch, gut, ich meine, mein Figurenraum ist relativ kühl und ist in der Regel auch regelmäßig dunkel. Also von daher, ja.
Ist bei mir aber tatsächlich auch. Jens hat es ja gesehen, wie ich meine Figuren gefunden habe. Ich habe sie ja ausgepackt und habe die eigentlich schon immer, seit es die Classics gibt, in Kellerräumen gehabt, die entweder kaum oder gar nicht beheizt sind, aber auch relativ trocken sind und die meiste Zeit dunkel. Und trotzdem habe ich bei den ersten 2 Jahrgängen ungefähr immer so diesen Weißflaum an den Figuren dran. Bei der einen stärker, bei der anderen weniger, aber das ist tatsächlich schon was, wo ich zum Beispiel für Fotos wie Toy Humors oder Reviews dann gucken muss, dass ich die nochmal abwische oder abbürste. Und ich habe es auch schon ausprobiert, ob ich es jetzt wärmer im Raum habe oder kühler, das ist dafür eigentlich ziemlich egal. Das Zeug kommt über kurz oder lang immer noch raus bei mir. Ist ein bisschen lästig, aber ansonsten stelle ich eigentlich keine Sachen fest. Und dieses Ausschwitzen kann man halt ganz gut wegwischen. Der Rest ist ganz okay. Nur bei Snoutspout ist tatsächlich das Einzige, weil als ich mir das mal genau angeschaut habe als Reaktion auf die Frage, da sehe ich, dass so die Silberfarbe an der Hose tendenziell eher ein bisschen abblättert. Weil das ja, die Hose war ja wie der Rüssel aus so einer Art Schaumgummi gemacht, der nicht gerade, sagen wir mal, langlebig ist. Ansonsten hält aber alles bisher noch perfekt.
Ja, bei mir eigentlich auch. Also dieses Weiße, das habe ich überhaupt nicht. Weil das Einzige, was, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das von Anfang an war, aber bei meinem Beastman, da ist halt ein Bein ziemlich locker. Also da die Hüfte, das wackelt, also das hat keine feste Stellung im Grunde mehr. Also darum sitzt der auch immer auf diesem Monster, wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt, aus dem 2000X.
Der Griffin?
Genau. Da sitzt er ganz gut, da fällt er nicht um. Aber sonst. Also ich glaube, ich habe halt auch bei dem Snausbaut im Rüssel halt die Risse drin, aber der hat seinen 2000X-Kopf auf, also ist eh wurscht. Also darum, also ich bin da eigentlich relativ zufrieden. Da ist eigentlich gar nichts. Also ist auch bei den berühmt-berüchtigten ersten Super Seven-Figuren, da ist auch nichts. Also
das klingt doch schon mal ganz gut.
Ja.
Ja, kommen wir mal zur nächsten Frage. Kommt vom PE-User Göfi. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Was glaubt ihr, wie viele Masters of the Universe-Fans gibt es weltweit? Wie viele Fans stehen also im Verhältnis zum Mainstream-Filmpublikum und zukünftigen Spielzeugkäufer?
Ja, also zukünftige Spielzeugkäufer und Mainstream-Filmpublikum ist natürlich ein bisschen schwer zu sagen. Wir wissen ja nicht, wie viele Leute was kaufen und den Film gucken werden, wenn das Zeug mal wirklich kommt, beziehungsweise läuft. Aber generell kann man natürlich sagen, Mattel hat immer ein Millionenpublikum als Zielgruppe gehabt, schon zu 2000X-Zeiten, in den 80ern natürlich erst recht. Und mit dem Film, den sie machen wollen, genauso. Dagegen gibt es eine verschwindend geringe Zahl an Fans weltweit. Ich würde jetzt nicht unbedingt eine feste Zahl sagen, aber man sieht ja allein schon daran, wie sich so die ganzen Toys und so verkaufen, in welchen Mengen meistens so die Zahlen gerüchteweise kursieren, die ja im unteren vierstelligen Bereich, wenn überhaupt, sind. Ein Hardcore-Fan ist aus meiner Sicht weltweit vielleicht fünfstellig. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich noch eine große Grauzone mit Leuten, denen He-Man was sagt, die sich nicht aktiv damit beschäftigen, aber den irgendwie ganz cool fanden und heute irgendwie auch noch nett finden. Das sind aber dann eher so die ich schon fast zum Mainstream rechnen würde. Und da kann man dann tatsächlich sagen, wenn es nur nach uns Sammlern geht, Hardcore-Sammlern, die alleine würden eine Massentoyline und einen Blockbuster-Kinofilm nicht tragen.
Ja, hatte ich jetzt auch gesagt. Also der Pixel Dan, der war in meinem Podcast, und zwar so, ich glaube, kurz vor der Vorbestellung von Eldorn Hero Vintage Collection. Und dann hat ihn der Moderator gefragt, was er denkt, eben auch so, was ist denn so der Markt für solche Figuren, für solche Sammlerfiguren? Und er hat dann so vielleicht 5000, also weltweit, 5 bis, das kann man ja ganz schwer sagen, aber wirklich eher vierstellig halt für wirklich so hardcore obskure Sammlerfiguren. Und der sieht natürlich auch, der Pixel Dan, was er für Aufrufe hat bei seinen Videos zum Thema Master of the Universe, und das ist ja jetzt auch nicht so viel. Auch er hat jetzt 250.000 Abonnenten auf YouTube, und normalerweise hast du da ja schon immer, sagen wir jetzt mal, so eine leichte Grundmenge, die dann im Grunde jedes Video anschaut, aber die Masters of the Universe Videos sind jetzt auch nicht so gefragt, im Gegensatz zu anderen Sachen, die er jetzt auch noch hat. Also klar gibt es zurzeit vielleicht nicht so viel Material, aber man merkt schon, dass er sich da ja auch ein bisschen diversifiziert, sage ich jetzt mal, jetzt von dem Thema. Weil da schlicht und ergreifend das Publikum nicht ganz so stark ist aktuell und ja.
Ja, wenn man da auch eine gewisse Agenda hat, dass man sagt, ich möchte jetzt eine immer größer werdende Schar an Leuten erreichen, ja, mit Themen, und Pixel Dan ist ja ähnlich wie ich auch nicht nur beim Masters irgendwo mit dran im Sammeln und so, sondern interessiert sich auch für viele andere Sachen, dann ist auch klar, dass er nicht nur mit Masters of the Universe allein diesen Kanal auf 200.000 Abonnenten,
ja, ja, klar, etc.,
wo er auch dann irgendwann noch Geld fließen soll, dann betreiben kann.
Ja, ja. Ich würde auch sagen, also aktuell ist das mit dem derzeitigen Fandom nicht realistisch. Ja, dass das was Großes finanziert, einen großen Film oder sowas, ja. Also da muss schon irgendwie dieser Sprung in den Mainstream geschafft werden. Schauen wir mal.
Drücken wir die Daumen.
Ja.
Ja, dann kommen wir zu einer Frage von Giant Size Warhol. Und das ist eine Frage, von der ich ziemlich sicher bin, dass wir die schon mal in einer früheren Folge hatten. Ich habe aber ums Verrecken nicht rausgekriegt, in welcher Folge das jetzt konkret war. Ich konnte mir jetzt nicht so schnell nochmal, keine Ahnung, 50 oder mehr Folgen anhören. Und es ist mit Sicherheit eine Frage, die sich auch viele andere Leute immer wieder mal stellen, die jetzt nicht so unbedingt jeden Tag sich hardcore-mäßig mit Masters beschäftigen. Wie dem auch sei, seine Frage an das Quartett lautet: Faker hatte er als Kind nie im Spielzeugladen gesehen. Stimmt es, dass Faker als Figur in den 80ern gar nie in Deutschland erschienen ist? Und wenn ja, warum nicht?
Ja, also das stimmt. Es war nicht nur Deutschland, sondern es war ja auch große Teile von Europa, die Figuren nicht hatten. Ich glaube, England und Frankreich hatten den, und später gab es noch ein paar Auszügler in Belgien, und das war es dann aber auch schon. Und es war wohl auch in den USA so, zumindest berichteten das eine Menge Fans in den Foren, dass auch Faker da relativ rar gesät war, was mitunter vielleicht auch daran gelegen hat, dass viele Eltern ihn einfach auch tatsächlich, also das ist zumindest eine Begründung, die ich immer mal wieder in Foren gelesen habe, dass ganz viele Leute ihn damals nicht hatten, weil Eltern immer so argumentiert haben, hä, das ist doch nur noch mal He-Man, ja, außer mit einer anderen Farbe, nimm eine andere Figur. So. Und ja, das habe ich mehrmals gegeben bei US-Fans auch, und das macht natürlich auch Sinn, weil klar kann ich mir auch vorstellen, also ich kann mir auch vorstellen, dass meine Mutter damals, wenn sie mit mir irgendwo einkaufen gewesen wäre, hätte sie auch gesagt, hä, die Figur hast du schon, so, das ist die gleiche Figur, nur in blau-rot. So, und klar, heutzutage mit Repaints ist das was anderes, aber damals war das vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht so. Fakt ist ja auch, wenn wir überlegen, dass man andere Repaints, wie zum Beispiel Stinkor von Merman hatte, hatte der zumindest noch das Geruchsgimmick. Faker hatte halt gar nichts. Der hatte einfach nur ein cooles Color Scheme, und das funktionierte halt für viele. Zudem sollen also dadurch, dass er eben auch in den Läden dann weniger verkauft wurde, eben die Produktion relativ schnell eingestellt worden sein von Seiten Mattels. Und deswegen nehmen auch einige an, dass es deswegen nicht so viele Shipments overseas gab. Das heißt also, die Figur wurden sowieso schon in den USA nicht so horrend produziert, also hatte man auch nicht mehr so viele, die man dann nach Übersee schon verschiffen konnte. Also wurden vielleicht die Märkte einfach nur bedient, die es eben gab, Frankreich und Britannien, und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Und deshalb gehen viele davon aus, dass es ihn aufgrund dieser Dinge nicht in Deutschland gegeben hat. Aber eine genaue Antwort haben wir eigentlich nicht, also zumindest nicht, dass sie mir bekannt wäre. Ich weiß, dass es mal irgendein User gab, der einen ehemaligen Mitarbeiter von Mattel befragt hat, und auch der konnte keine Antwort geben. Zumindest keine konkrete, wo er irgendwie gesagt hätte, nein, Deutschland hat sich verwehrt oder sonst irgendwie was, wie es zum Beispiel bei Mosquito oder so der Fall gewesen wäre.
Ja, zumindest ist die These, die nun wir aufgestellt hatten damals in der anderen Folge, die wir jetzt nochmal wiedergegeben haben, relativ gut nachvollziehbar aus meiner Sicht.
Mhm. Ja, in der nächsten Frage ist es der User Puppy Skelly, der gerne von uns wissen möchte, ob wir vielleicht nicht mal eine Ausgabe zu den Masters Crossover Comics machen können oder über die Unterschiede zwischen den Filmation-Folgen und den Mini-Comics oder auch mal die Ladybird-Bücher.
Klar, vielen Dank. Das sind schon mal gute Vorschläge für sozusagen nächste Talkbacks oder Themenfolgen, weil wir jetzt ja mit den Hörspiel-Talkbacks im Grunde durch sind. Und jetzt sind wir ja bei den Crossover-Comics im Grunde ja jetzt auch schon wieder so weit entfernt, dass wir ja keinen mehr spoilern können, wenn wir da jetzt die Handlung großartig oder sehr ausführlich besprechen, weil die ja jetzt auch schon wieder ein Jahr her sind. Und also von mir aus kann man das so in dem Format gerne besprechen. Unterschiede zwischen Filmation-Folgen und Minicomics, ja, da gibt's ja ein paar so gleiche Handlungen, kann man auch mal machen, so als Thema. Bei Lady Bird müsste ich halt schauen, jetzt ich persönlich, dass ich irgendwo die sozusagen herkriege zum Lesen, weil da habe ich gar keins, glaube ich. Aber das ist ja alles online, das ist ja
nicht. Oh, das wird aber auch interessant, wie bei den Hörspielen, wenn man die Lady Bird Bücher ohne Nostalgie mal liest.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ich sehe das schon kommen, irgendwo Schwingen des Unheils, ich so, glatte Eins, geile Geschichte, und du so, naja.
Naja, aber ich bin ja auch immer eher positiv.
Das stimmt auch wieder. Ja. Was würde denn der Gordon eigentlich dazu sagen?
Wozu, zu Lady Bird?
Generell zu diesen Sachen.
Ja, generell kann man das natürlich machen. Also ich habe ja Lady Bird Bücher auch damals gehabt, deswegen wird bei mir wahrscheinlich auch ein gewisser Nostalgiefaktor mit schwingen.
Und hast du die Crossover-Comics jetzt eigentlich gelesen gehabt?
Ich habe welche angefangen davon. Den Thundercats-Comic habe ich hier noch liegen. Den habe ich aber noch nicht zu Ende gelesen. Irgendwie, weiß ich auch nicht, hat er mich noch nicht so wirklich gefesselt. Und ja, bisher fand ich es in Ordnung. Also es war jetzt nichts, was ich so mega überragend fand, aber es war okay.
War, ich finde die überragend. Also zumindest im Vergleich dazu, was wir so 2012 bekommen hatten. Ich habe kurioserweise heute Abend tatsächlich noch die erste neue DC-Miniserie gelesen, habe diesen Sechsteiler, wo Skeletor die Zauberin enthauptet und pipapo, und habe festgestellt, nö, ist nicht besser geworden.
Es ist nicht gut gealtert.
Also, ja. Nee, das ist halt tatsächlich irgendwie so, Fan, so als hätte da irgendeiner gesessen und so ein paar Fans gehört, die halt immer kommen, damit Masters irgendwie cool ist, muss es erwachsen sein, und erwachsen ist gleich brutal.
Ja, da war ja gerade,
okay, dann machen wir da was.
Da war ja, da gab's ja auch schon Game of Thrones und war ja im Grunde auch schon cool.
Ja, vielleicht war das so ein dicksten GOT-Hype, aber also nee, die Serie, sein. Die taugt einfach nicht. Die
auch schon wieder
sie nicht so, wie sie sein soll.
Nee, die fand ich ja auch nicht gut.
Ja. Krass, auch schon wieder 7 Jahre her, gell? Ist auch schon wieder fast.
Ja, aber eben aktuell, jetzt auch im deutschen Handel, eben die He-Man vs. Injustice-Serie, also die finde ich klasse. Und ich mag das Injustice-Universum ja eigentlich nicht, und trotzdem fand ich die Serie gut.
Was ich auch noch ganz spannend fände, wäre, dass man diese beiden Hörspiele von Europa, die ja auf einem Minicomic beziehungsweise auf einem Ladybird-Buch basieren, dass man das vielleicht mal irgendwo vergleicht. Das wäre ja vielleicht auch mal eine ganz gute Geschichte.
Stimmt. Ja, das stimmt. Das wäre auch eine Idee. Wobei, hatten wir das nicht auch damals im Hörspiel-Talkback mal gehabt?
Ja, das wird schon immer wieder erwähnt.
Ja, dann könnte ich mir das nochmal anhören, dann mache ich Copy and Paste und spreche das alles nochmal neu ein.
Oder einfach reinschneiden.
Ja, schnellst produzierteste Folge aller
Zeiten. Mit so unterschiedlichen, dann passt es überhaupt nicht so. Sehr
gut. Genau. Nee, aber also grundlegend, die Themen finde ich gut. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage für heute. Das ist unsere Running Question. Digga Tele, ich will wissen, wie seid ihr auf eure Spitz- bzw. eure Usernamen gekommen auf planeteturnia.de? Und wenn Gordon schon wieder da ist, dann darf er doch heute mal antworten.
Ich will erstmal wissen, wie du auf Digga Tele gekommen bist.
Das fände ich auch interessant.
Wie bin ich zum Spitznamen The Formless One gekommen? Ganz einfach. In den 90er Jahren gab es, also das war ja noch so die Anfangszeit des sagen wir mal, flächendeckenden Internets. Und es gab dann irgendwann eine Zeit, als dann Foren und so aufkamen oder eben auch so, keine Ahnung, Fantasy-Wrestling-Ligen und so ein Kram, wo ich mich dann halt rumgetrieben habe. Genauso wie in, wie hieß der Scheiß noch hier mit, ICQ, da gab es immer ganz viele Leute, die sich irgendwie scheinbar benannt haben nach Neo aus Matrix, und die haben sich alle The Chosen One genannt. Und da gab es mittlerweile, da gab es irgendwann 1 Milliarde Chosen Ones. Und da habe ich gesagt, Mensch, ihr seid ja wirklich alle auserwählt. Das ist ja total spannend. Und bin dann tatsächlich mal eine Legende des Auserwählten durchgegangen. Und da gibt es tatsächlich den Formlosen, der den Auserwählten ins Licht führt. Also habe ich dann gesagt, ja gut, Chosen Ones gibt's hier ja scheinbar 1 Million. Aber ich finde dann halt den richtigen. Also nehme ich mal den anderen Charakter, der mindestens genauso wichtig für die Geschichte ist. Und ja, hab dann halt einfach den Namen gewählt, den auch so gut wie keiner dann irgendwie genommen hat, weil von den ganzen angeblichen Chosen Ones scheint keiner die tatsächliche Geschichte zu kennen. Also von daher haben wir dann gesagt, ja, dann bleibt's eben dabei. Und ja, das hat sich irgendwie durchgesetzt über die Jahre hinweg. Und ja, dadurch habe ich das dann in etlichen Foren dann auch so weitergehandelt.
Wow! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas, ja, damals habe ich mich ziemlich gehen lassen und war total außer Form oder sowas, aber...
Wow. Nee, ich bin ja nicht so jemand, der dann irgendwie 40 Tage lang fastet.
Ja, das... Das gibt es auch. Und ja, ja, das waren unsere Hörerfragen für heute. Nichts wie weg hier. Ja, also liebe Hörer, wir haben noch weitere Fragen im Gepäck für die nächsten Folgen, aber jetzt kommen wir erstmal zu Neuigkeiten beziehungsweise Updates von Neuigkeiten. Ja, wir haben es anfangs schon angekündigt, auch heute ist Snake Mountain wieder Thema, denn heute haben wir, Stand unserer Aufnahme, den 3. Juni und Snake Mountain ist letzte Woche auf die 100% gekommen, noch bevor die Vorbestellfrist ausgelaufen ist. Die wurde danach dann nochmal übers Wochenende und wegen technischen Problemen noch bis zum Montagabend verlängert. Jedenfalls, der Stand ist, die Vorbestellung hat funktioniert. Über 100% der erforderlichen Gesamtmenge wurde schon vorher erreicht und wir werden Snake Mountain definitiv kriegen. Und dazu noch, das Fangnetz ist definitiv dabei, das war ja lange ein Thema, ist das Fangnetz unter der Falltür auch mit dabei und es gab nicht das komplette Boxart zu sehen, aber vor Ablauf der Bestellfrist wurde zumindest noch eine Skizze gezeigt, die von James Edmiston erstellt wird. Der hat auch diese Bilder auf den Moto Reaction Figurenkarten gemacht und ja, sah aus meiner Sicht ganz cool aus und was sagt ihr dazu? Gefällt euch diese Skizze schon, was das künftige Boxart betrifft?
Ja, also das, was man jetzt gesehen hat, sieht gar nicht schlecht aus. Koloriert, ja, muss man erstmal abwarten. Wir beide hatten da ja auch im Forum geschrieben, wo du gesagt hattest, von wegen, ja, warte erstmal ab. Ich hatte jetzt gedacht so, naja, wenn das jetzt so aussieht wie zum Beispiel He-Man auf diesem Reaction, auf dieser Reaction-Karte, nee. Also, das ist dann so ein Stil, wo ich mir dachte, das auf einem Boxart oder als Boxart, nee. Aber das scheint es ja jetzt nicht zu werden. Also der scheint ja auch einen anderen Stil zu können und doch, da warten wir mal ab. Also ich bin da positiver Dinge. Sieht schon ganz gut aus.
Ja, also es ist halt so eine Kugelschreiber-Skizze, würde ich mal sagen, weil es ja so leicht bläulich ist, oder, ja, ist ja dann ein bisschen schwierig, so die...
Kugelschreiber-Skizze, was sich
ja, da drunter vorstellt,
auf einer Serviette.
Ja, genau so, oder auf dem Bierdeckel so schnell hingerissen.
Das kriegen wir jetzt voll groß.
Ja. Also, ich hätte mir schon gewünscht, dass es sozusagen, bisschen, also, dass es ein bisschen fortgeschrittener wäre in der Fertigstellung des Artwork, wenn sie es veröffentlichen. Aber jetzt ist es halt nur mal so, dass sie anscheinend nicht weiter sind, weil sie haben jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Es war jetzt aber für mich auch kein ausschlaggebender Grund, jetzt Snake Mountain zu bestellen. Also, weil die Verpackung wird ja dann bei mir wahrscheinlich irgendwo aufbewahrt werden und nicht so im Vordergrund stehen.
Ja, das habe ich aber ehrlich gesagt noch nie so richtig verstanden. Das war ja auch bei Castle Grayskull, dass viele gesagt haben, ja, ich warte erstmal das Boxart ab. Okay, wenn die Leute sich das wirklich irgendwo hinstellen, in Ordnung, bei mir ist das eigentlich vollkommen Latte, der Karton kommt auf einen Speicher und dann war es das. Das ist für mich kein Grund gewesen, das jetzt zu bestellen oder nicht zu bestellen. Aber ja, doch, es ist schon eine schöne Sache, wenn es nicht schlecht aussieht, okay. Aber wie gesagt, für mich persönlich, entweder will ich die Burg haben oder ich will sie nicht haben. Und dann ist eigentlich doch wirklich das Boxart dann nicht wirklich ausschlaggebend, ob ich es bestelle oder nicht, oder?
Ja, nö, das finde ich eigentlich nicht. Also ich finde Boxart schon wichtig, weil es einfach zum Gesamteindruck auch gehört. Und wenn das Boxart hinterher aussieht wie von irgendeiner Galaxy Hero Figur, dann überlege ich mir das dreimal, ob ich mir das Ding wirklich kaufe. Gerade ich, wenn ich es original verpackt lasse. Klar, wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, ich will nur die Burg haben und so, aber dann kann man sie letzten Endes auch gebraucht kaufen oder wie auch immer. Dann brauchst du nicht unbedingt die Verpackung dazu. Also ich finde das Gesamtpaket schon ziemlich wichtig und deswegen kann ich auch Leute verstehen, die sich den Kram angucken werden. Ich meine, das wird kein scheiß Artwork werden, ne? Auch wenn man jetzt, wenn der Skeletor auf diesem Bleistiftskizze da aussieht wie Peter Dinklage Skeletor, weil er viel zu kurze Gliedmaßen hat, aber trotz alledem, das werden sie ja später nochmal überarbeiten und dann werden sie da die Maßstäbe nochmal anpassen, damit die nicht alle so aussehen wie irgendwelche Bootleg-Figuren und dann passt das auch. Also ich finde es schon wichtig. Für mich ist da eigentlich eher das Abschreckende ist weder die Burg noch die Boxart, sondern einfach der Preis.
Das ist ein guter Punkt, Gordon. Hast du eigentlich die jetzt dir auch vorbestellt,
Nein.
trotz des Preises?
Nein. Nein, weil ich weiß nicht, ich kam irgendwie auf 899 Öcken so um und bei. Das sind fast 1.000 Euro und da habe ich dann gesagt, nee, also ganz ehrlich, weil, wie gesagt, ich sammle nicht nur Masters und für das Geld kriege ich einfach andere Figuren und auch andere Sachen, die deutlich rarer sind als die Burg. Und wenn ich ehrlich bin, die Grayskull habe ich auch nie ausgepackt. Sie steht bei mir meistens nur irgendwo rum und ist sperrig. Deswegen überlege ich mir das halt sehr genau, ob ich mir das hole. Und also ich kann einfach nur sagen, dass ich hier sehr, sehr wahrscheinlich aussetzen werde. Vielleicht hole ich sie mir irgendwann mal, wenn ich Bock darauf habe. Und wenn sie dann ein bisschen im Preis gestiegen ist, ja, dann ist das so. Dann kann man es auch nicht ändern. Dann kann man sich auch mal pro Monat einen Huni zur Seite legen oder sowas. Das ist durchaus auch machbar. Aber so sehr reizt es mich einfach auch nicht. Und deswegen, wie gesagt, es gibt einfach so viele andere Toylines, die ich noch habe, die ich auch zu anderen Preisen dann bekomme, wenn ich überlege, was ich in anderen Toylines alles für 899 Euro kaufen kann, dann hat das einfach Vorrang.
Kann ich total gut verstehen. Darüber hatten wir auch schon mal in anderen Folgen geredet gehabt, dass dieser Preis von Snake Mountain, egal wie gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt ist oder wie er sich zusammenstellt, dass der natürlich extrem happig ist und was man damit alles so weit machen kann. Mhm. Da muss man wirklich schon starke Leidenschaft dafür empfinden.
Sagen wir jetzt mal, der Preis von 899 Euro, also 900 Euro steht. Für viele ist das ein halbes Monatsgehalt. Ja, oder vielleicht sogar ein Dreiviertelmonatsgehalt. Und in dieser Relation rechne ich dann auch. Ist nicht so, dass ich mir nicht leisten könnte, aber es ist bei mir einfach eben die große Frage, will ich mir das leisten? Und da fiel mein Zeiger einfach in diesem Falle doch relativ eindeutig auf Nein.
Gut, bei dir war das definitiv Nein. Und ich kann es von der Argumentation her vollkommen nachvollziehen. Jens wird das wahrscheinlich auch nachvollziehen können, aber Jens, wie wahnsinnig warst du? Hast du jetzt Snake Mountain dir tatsächlich vorbestellt?
Jo, tatsächlich. Ich habe bei Comic Cave bestellt, wo wir ja keine Werbung machen, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich tatsächlich bestellt habe. Ich hatte auch ein bisschen Fracksausen, weil ich schon ganz gerne eine Bestätigungsmail haben wollte, aber die blieb aus. Und dann war auch, glaube ich, schon der 28. oder 29. und dann habe ich doch mehrfach da angerufen, bis ich dann tatsächlich mal jemanden dran bekommen habe. Ich musste auch arbeiten. Ich habe meine Frau dann noch gebeten. Ich sage, ruf du doch nochmal da bitte da an. Dann habe ich jemanden dran gekriegt, 10 Minuten bevor ich arbeiten musste. Und die sagten dann, ja, kein Problem, ist eingegangen. Wir werden Ihnen eine schicken. Und dann hat, also eine Bestätigungsmail schicken. Und dann hat meine Frau aber längst dann auch nochmal angerufen. Und ja, die sagten, ja, machen Sie sich keine Sorgen, alles gut. Und dann, ich
war, Ihre 2 Snake Mountains sind für Sie.
Sollte das wirklich so sein? Ich glaube, die andere kriege ich dann auch noch irgendwie schnell verkauft. Irgendwie würde das sich mit Sicherheit auch machen lassen. Aber ja. Es ist schon, wie Gordon sagt, ein Ding, mit dem man lange mit sich ringen musste, aus dem einfachen Grund heraus. Ich bin jetzt bei 800, knapp 800 Euro. Und ja, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Castle Grayskull gucke und mir vorstellen würde, das wäre jetzt was, was 800 Euro gekostet hätte, das ist mal eben ein einwöchiger Urlaub irgendwie in Österreich oder woanders. Das mit zu zweit. Zum Beispiel.
Ja.
Oder die Hälfte unserer Autoreparatur von vor 2 Monaten. Also deswegen, da muss man schon ganz genau überlegen. Und ich habe mit meiner Frau das hin und her besprochen und dann schlechtes Gewissen. Und ja, naja, dann hat sie auf jeden Fall gesagt, komm, mach. Und ich stehe dahinter und ist okay.
Na, das ist doch auch was, wenn man das in der Familie auch trägt. Das war bei mir auch so ein Punkt, wo ich nicht nur lange mit mir selbst gerungen habe, sondern auch eben in Gesprächen mit der Familie drüber geredet habe, weil ich das halt schon als Familienvater, der eine Verantwortung trägt, dann nicht alleine irgendwo komplett für mich autark entscheiden wollte. Aber Matthias hat relativ schnell gewusst, dass er sich nicht
machen wollte. Ja.
Hast du dann doch länger überlegt?
Ich habe schon länger überlegt. Also ich habe...
Aha.
Eigentlich schon von Anfang an, so ja, eigentlich will ich es mir schub stellen, aber ich habe dann tatsächlich länger gewartet und ich habe auch nur auch mit meiner Frau darüber geredet. Und die hat aber auch gesagt, ja, wenn ich das wirklich haben will, und dann soll ich es mir bestellen. Aber ich muss halt auch logischerweise jetzt im Grunde das Gegenteil machen, was der Gordon sagt. Ja, er hat halt andere Toylines, die es ihm mehr wert sind oder auf die er sich, wo er das Geld lieber ausgeben will für das. Ich mache es halt jetzt andersrum. Also ich werde jetzt einfach heuer nichts mehr anders, also Lego oder so, das ist jetzt erstmal gestrichen.
Aber
also
Matthias, es kommen doch jetzt neue Star Wars Sets zum neuen Film raus.
Ja, natürlich kommen immer neue Star Wars Sets. Also das,
aber
ja,
es ist kommt ja auch Stranger Things.
Stranger Things kommt auch, aber ich warte da ja, dann, also 2 Jahre sind die ja schon mindestens am Markt. Also da kann man schon ein bisschen warten und dann sind sie ja auch immer schön rabattiert. Also ich komme da schon dazu, das ist jetzt kein Problem. Hm. Aber jetzt heuer mit dem, also mit diesem Riesenbatzen, also ich habe da ja bei Space jetzt erstmal die 300 Euro angezahlt und dann den Rest zahle ich dann bei Lieferung. Das geht schon, aber trotzdem ist es schon ein Batzen Geld. Ich freue mich schon drauf. Ich bin auch unfassbar gespannt, wie ich das die Treppe hochkriege und durch die Tür. Ja.
Vielleicht musst du es unten vor der Tür auspacken.
Ja, keine Ahnung. Also es wird sehr spannend werden und ja, ich finde es fast, also ich, ganz ehrlich, ich hätte irgendwie, ich habe kurz gezweifelt, dass es überhaupt zustande kommt. Ja. Aber dann.
Echt?
Ja, ich dachte schon, also irgendwo.
Eine Zeit lang stand ja der Counter auf 85 fest. Also da habe ich auch noch gedacht, na, packen sie es jetzt doch nicht mehr.
Nee, also da war ich war mir schon bei den über 50% sicher, dass das erreicht wird, weil ich genau gewusst habe, am Ende der Vorbestellphase werden die Spätzünder dann irgendwo reinkommen und das Ganze dann nochmal hochpushen. Also ab 85%, das ja auch schon deutlich vor dem Ende der Vorbestellphase lag, da spätestens da kann man eigentlich damit rechnen, ja, dass jetzt am letzten Wochenende nochmal genug reinkommt.
Das ist ja genau das, was ich mir auch gedacht habe, weil die ganzen Händler und etc. werden ja auch zum Schluss dann erst ihre Bestellungen abgeben. Die werden ja jetzt nicht für jedes einzelne Snake Mountain, was geordert wurde, dann jedes Mal bei Super 7 anklingeln, hier schraubt man doch auf einen hoch, sondern die werden die Masse dann sofort bestellen.
Ja.
Weil ich übrigens aber auch vermutet habe, dass die bestellen ja sowieso alle über Heo, weil ja gewisse Shops schon im Vorfeld, vor Ende der Bestellphase, dann gesagt haben, nee, stopp, es reicht, es geht nicht mehr zu bestellen, was ja eigentlich Quatsch ist, weil das hier ist ja ein Made-to-Order-Artikel. Und deswegen glaube ich, dass die selber eine ganz bestimmte Bestellmenge hatten, die ordern konnten, und dann war es vorbei. Das ist jetzt meine Vermutung.
Ich weiß nicht, das war ja im Grunde das bei Comic Cave, wo ich dann in die Röhre geschaut hatte.
Genau. Und Steinedorf hat das auch sogar. Die haben es sogar schon am 18. Juni, glaube ich, dicht gemacht. Also da ist halt jetzt, also es ist ja so, dass Space und Toy Palace haben die haben wirklich direkt bei Super 7, also die haben da irgendwie dann ihre Bestellungen an Super 7 weitergegeben und Super 7 hat auch immer gesagt, ihre Zwischenprozentzahlen beinhalten diese Bestellungen auch von den internationalen Partnern. Bei diesen Großhändlergeschichten, wie jetzt bei Comic Cave oder den anderen, also Steinedorf etc., da ist jetzt die Frage, haben diese Großhändler von vornherein gesagt, okay, sie nehmen, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach meine Zahl, 300 und haben die dann einfach an ihre kleinen Händler sozusagen verteilt und bei Comic Cave war es halt durch den Steinedorf war es durch den niedrigen Preis, war das Kontingent relativ schnell aufgebraucht. Und also relativ schnell war halt irgendwann aufgebraucht vor der Frist und es war auch nicht möglich, das irgendwie zu erhöhen anscheinend. Also das ist jetzt wie gesagt nur eine Theorie und aber so genau blickt man doch halt nicht durch, ja, wie das mit diesen Großhändlern läuft. Und jetzt sind ja auch, also jetzt unabhängig von Snake Mountain gibt's ja jetzt auch schon immer wieder Berichte, dass die Großhändler immer wieder Sachen sozusagen verschieben. Also jetzt beispielsweise die Club Grayskull Wave 3, beziehungsweise die Ultimate sind das. Oder Wave 2, glaube ich, sogar neues Anno teilweise verschoben. Also da gibt es ja auch immer so Dinge, wo keiner genau weiß, ja, konnte es überhaupt sein, dass das verschoben wird, weil eigentlich ist es ja ein Made-to-Order gewesen. Und dann wird es ja eigentlich nicht mehr produziert. Also wie können die das verschieben? Es kommt ja eigentlich nichts mehr. Ja, also ich denke schon, dass jeder, der bestellt, auch seine Snake Mountain kriegt. Ich hoffe es. Aber ja, es war dann teilweise schon ein bisschen undurchsichtig, wie das dann gelaufen ist.
Ja, generell halt, weil natürlich jeder das ein bisschen anders gehandhabt hat.
Und, ja.
Das hat schon eine gewisse Schwierigkeit. Aber okay. Dann haben wir jetzt bisher eine Person hier in unserer Viererrunde, die Snake Mountain nicht bestellt hat, zwei Personen, die Snake Mountain bestellt haben und ich hatte mich ja ziemlich ausgekotzt drüber, dass das bei mir mit Comic Cave nicht funktioniert hatte, weil halt nicht vorher gesagt wurde, dass das Kontingent erschöpft ist, wo ich gedacht habe, ich habe noch die Zeit, das genau abzuklären und zu regeln. Und ich hatte es ja auch schon mal erwähnt gehabt, dass extrem viele Leute sich bei mir auch mehrmals gemeldet hatten und hatten mir Ideen gegeben, Vorschläge gemacht, wie und wo ich denn noch sonst an Snake Mountain kommen könnte, ohne dass mein Budget, das ich ja wirklich festgesetzt hatte, überschritten wird, weil wenn der Preis egal ist, dann hätte man es natürlich überall sonst holen können und hab da auch mich bei diversen Händlern erkundigt gehabt und so weiter und hatte dann tatsächlich schon zwei Tage später für mich gesagt gehabt, okay, die Sache ist jetzt eigentlich erledigt und damit hat sie's und ja, am Ende habe ich doch noch bei Actionfiguren 24 bestellt und hab da dieses Club-System aktiviert und ich hatte bei mir als Grenze 800 Euro gesetzt und hab dann noch so um die 30 bis 40 Euro angesetzt gehabt, wo ich gedacht habe, naja, wenn doch noch mal was beim Versand oder so in Zukunft überraschend, hast du halt noch ein kleines Polster damit drin. Und das habe ich dann eben für diesen Clubabschluss genommen, damit ich dann die Festung selbst doch noch für knapp 800 bestellen konnte. Und ja, Stand heute hoffe ich, dass alle Überweisungen und Anzahlungen so bisher eingetroffen sind und das dann laufen wird. Wenn nicht, dann hat's halt so sein sollen, aber am Ende habe ich dann da gesessen und habe dann zu mir gesagt, jetzt hatte ich nach so vielen Wochen mich eigentlich drauf eingestellt, jetzt kommt es doch und der Verstand hat bei der Summe sowieso schon komplett ausgesetzt, wie Gordon gesagt hat. Wenn man zu viel drüber nachdenkt, dürfte man das eigentlich nicht ausgeben, aber dann habe ich gesagt, okay, machen wir es jetzt mal und toi toi toi, dass es klappt. Und an dieser Stelle nochmal an alle, Jens, du warst auch einer derjenigen, die sich bei mir gemeldet haben. Also vielen Dank für die Unterstützung oder ich weiß nicht, ob ich danken soll. Es kamen total viele Aussagen. Du wirst dich später tot ärgern, wenn du es jetzt nicht holst. Vielleicht wurde dir ja
bezahlt Dank.
Von den Shops. Aber also es war wirklich toll. Die Unterstützung hat mich wirklich riesig gefreut. Die Frage wollte ich eigentlich anders stellen. Aber was mich jetzt natürlich bei Snake Mountain irgendwie noch ein bisschen als Frage beschäftigt ist, was ist jetzt nach Snake Mountain? Das ist ja jetzt momentan natürlich ohnehin schon immer das Thema. Wird es noch weiter Moto Classics überhaupt geben? Und wenn ja, in welchem Umfang, zu welchem Preis? Und ich frage mich ja auch, was wäre, wenn Moto Classics weiterläuft und jetzt Super 7 im Jahr 2020 irgendwann im Sommer ein Slime Pit oder sowas vorstellt. Um Gottes Willen, was würde das kosten und wer wäre dabei?
Ah, ich.
Nein, was, die stellen dann Eternia vor, die nämlich doppelt so groß ist wie Snake Mountain.
Die Türme sind dann so groß, die kannst du dir ans Haus schrauben.
Genau. Die sind dann wirklich genau im Maßstab zu den Figuren.
Die sollen einfach mit IKEA zusammenarbeiten und die Türme so groß machen wie Detolfitrinen, dann machst du schon.
Ich dachte schon, die sollen das aus Presssparen machen. Dann ist es auch billiger in der Produktion, ja, weil wir keine Metallgussformen mehr brauchen.
Ja, also zum Thema Slime Pit, im Grunde wäre ich da auch dabei, ja, weil, also ich so rein Classics-technisch bin ich eigentlich Komplettsammler, also und ja, also für die Horde, sonst das wäre ja jetzt irgendwie auch ein cooleres Playset irgendwie für die Horde. Ja, würde ich schon nehmen, zu welchem Preis? Haha, also irgendwie 200 Euro würde ich mal so ansetzen als Schmerzgrenze. Aber Schmerzgrenze gibt's ja jetzt wohl keine mehr. Aber 200 würde ich jetzt mal schätzen. Was war der?
Point Red?
Der Point Red, genau, der war 100.
Ja, der war ja mit Talent Fighter zusammen und war eigentlich vergleichsweise billig.
Ja, stimmt, ja, genau. Aber ich glaube, das Slime Pit wäre ja dann auch wieder ein bisschen größer und ja, aber ich würde mal sagen, 200.
Ich will gar nicht drüber nachdenken.
Ich will auch nicht drüber nachdenken.
Ich kann mir echt vorstellen, dass so ein Slime Pit 200 bis 300 Euro am Ende noch kosten könnte, obwohl eigentlich nichts dran ist. Aber,
ja. Aber sie könnten ja was reinbauen.
Ja, das ist nämlich genau das. Also vor einem Slime Pit wäre für mich erstmal eine Fright Zone. Ja. Obwohl ich sagen muss, es müssen nicht alle Fahrzeuge von früher sein, aber ich hätte schon ganz gerne so richtig die geilsten wie Landshark, Spider und sowas. Da wäre ich dann schon eher für, denn da haben wir einfach immer noch ein bisschen zu wenig, finde ich. Und ja, Mantisaur muss auch noch sein, finde ich.
Bashasaurus.
Ich würde ehrlich gesagt am liebsten den Voltripper sehen. Allein schon, weil der vergleichsweise klein ist und damit billiger in der Herstellung sein müsste. Und vor allen Dingen, den Voltripper, wenn die Standardversion in grün kommt, könnte man eine blaue Version zum Beispiel als Powercon Exclusive anbieten. Es soll auch eine rote Version wohl mal gegeben haben, die ich aber bisher nicht gesehen habe, wurde mir aber erzählt. Zumindest in den deutschen Harper Comics war auch mal eine rote Version da. Also sprich, das Ding könnte man noch am ehesten auch recyceln und wäre nicht darauf angewiesen, einen Premiumpreis zu verlangen, weil man wie beim Landshark das Ganze nur einmal überhaupt benutzen und verkaufen
kann. Ja, also natürlich kann man da jetzt viel spekulieren, aber ich habe schon den Eindruck, dass also immer bei diesen Fragerunden oder irgendwelchen Interviews mit Super 7, da kommt ja auch immer diese Frage, ja, was könnte noch kommen mit Vehikeln oder übergroßen Artikeln? Und da ist immer eher Zurückhaltung bei Super 7, habe ich den Eindruck. Also die sind immer so, ja, also erst jetzt machen wir erstmal Snake Mountain. Das war natürlich immer die Standardantwort, weil das ist jetzt das Riesigste und das Größte. Und danach schauen wir erst einmal. Ja, also es war jetzt immer auch so, dass wir vor den ganzen SDCCs und New York Toy Fairs haben wir immer groß spekuliert, was könnte für einen Oversized-Artikel kommen, und wir wissen ja, was dann dabei rausgekommen ist bei unseren tollen Tipps.
Ja, du darfst aber auch nicht vergessen bei diesen Aussagen, dass sie ja auch im Moment noch nicht wussten, wie es jetzt überhaupt weitergeht, nachdem Mattel da die ganzen Lizenzen eingefroren hat.
Ja, genau. Und da würde ich ehrlich gesagt sofort zu unserem nächsten Newspunkt überleiten. Das ist nämlich perfekt, denn laut jüngsten Aussagen von Brian Flynn werden sowohl Super 7 als auch Mattel fortan Toys produzieren von den Masters. Es ist nur ihnen selbst scheinbar auch noch nicht ganz klar, wer was genau jetzt machen wird. Und jetzt kann man natürlich sagen, Mattel wird hundertprozentig massenmarktkompatible Toys vom Film produzieren, könnte aber natürlich auch den Sammlermarkt immer noch im Auge behalten. Super 7 könnte weiter Moto Classics fortsetzen, könnte aber auch sich stärker auf Reactions oder sonstige Obskuritäten versteifen. Aber, wo wir jetzt den Gordon gerade hier haben, langjährige Hörer wissen es, Gordon und ich haben seit Jahren drauf gewartet gehabt, dass sowas wie diese Vintage Collection Figuren kommen und waren dann bitter enttäuscht, dass eigentlich 90% davon aus Filmation Charakteren bestehen. Mittlerweile wissen wir, dass Super 7 einfach nur die Filmation Charaktere machen darf und sonst nichts. Hero und Eldor waren die große Ausnahme. Also die können gar nicht sowas wie Masken der Machtdämonen im Vintage 80er Look machen. Mattel könnte das aber schon, und das wäre jetzt meine Frage. Gordon, könntest du dir vorstellen, dass Mattel jetzt auf einmal Vintage-Figuren mit den Charakteren produziert, die wir eigentlich lieber gehabt hätten, und wärst du dann auch dabei?
Ja, das wäre natürlich cool. Also wenn man tatsächlich mal auf das wieder aufspringt, was man ja ursprünglich irgendwie hatte, dass eben Prototypen oder auch Konzeptzeichnungen, die man früher hatte, irgendwie noch vermarktet werden oder auch Mini-Comic-Figuren, so, das, da haben wir ja nun schon etliche Male drüber gesprochen. Hero und Eldor liegen jetzt bei mir gerade auf dem Zollamt, die kommen jetzt demnächst zu mir, da bin ich natürlich auch nochmal gespannt, wie die dann aussehen, so, wenn man sie dann live sieht. Und ja, klar, wenn die jetzt noch weitere Figuren, also Neo-Vintage-mäßig produzieren sollten, wenn man zum Beispiel Neo-Vintage Geldor kriegen sollte, wird er natürlich gekauft. Das steht außer Frage. Also da würde ich mir auf jeden Fall welche holen. Aber die Filmation-Sache, die langweilt mich halt.
Ja, nicht nur dich, auch wenn ich den Figuren durchaus was abgewinnen kann. Meine Kritik richtet sich ja weniger an die Qualität der Filmation-Figuren selbst als an die mangelnde Auswahl, weil das Potenzial viel größer wäre. Jens, wie siehst du das?
Ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, es kommen ja auch neue Charaktere, nur halt eben im Filmation-Stil. Aber es gibt ja Charaktere, wo es einfach auch nur den Filmation-Stil gibt, wie bei Shadow Weaver zum Beispiel. Deswegen, das sind so Dinge, die ich mir natürlich holen werde. Wenn jetzt allerdings Mattel dann noch übernimmt, ach nee, wozu? Ganz ehrlich, zweigleisig. Der eine bringt das, dann bringt der andere das und beides ist das Gleiche. Und das finde ich irgendwie ein bisschen Panne. An beides hätte man sich von Seiten Mattel doch auch selbst überlegen können. Klar, wahrscheinlich haben sie jetzt gesehen, okay, hier in Deutschland etc., in GameStop, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, werden den Leuten da die Dinger aus den Läden gerissen. Die sind ja kaum da, dann sind sie schon wieder weg. Das sind jetzt mehrere GameStops, ich glaube 4 oder 5, bei denen ich angerufen habe hier in der näheren Umgebung, wo die Sachen dann tatsächlich aus den Läden rausgeholt werden, sobald die überhaupt eintreffen. Sogar die Reactions, wenn das zum Beispiel jetzt auch ein Phänomen ist in anderen Ländern, ja, dann wird sich Mattel natürlich auch denken, naja, das könnte eigentlich unser Geld sein. Aber jetzt daher zu gehen und zu sagen, nee, jetzt machen wir weiter, Edgy Bitch, danke, dass ihr die Marktforschung für uns so ein bisschen gemacht habt und ihr könnt jetzt den Rest vom Schützenfest haben, hier wie Classics und Filmation, also die Club Grayskull. Ich meine, damit werden Super 7 mit Sicherheit auch noch gut Geld verdienen und bestimmt sind auch noch ein oder zwei ganz gute Classics Waves drin. Mir schwebt da zum Beispiel eine vor mit Lizor und den Masken der Machtdämonen. Das wäre mit Sicherheit eine starke Wave noch. Aber das andere finde ich doch irgendwie merkwürdig und auch irgendwie ein bisschen arschig, oder?
Oder, Matthias?
Also weil der Jens fragt, ja, das hätte sich ja Mattel selber oder schneller überlegen können. Man darf jetzt nicht vergessen, Mattel ist ja ein Konzern. Und wie man weiß, sind ja so Entscheidungsfindungen in Konzernen relativ langsam, ja. Also bis da mal einer sozusagen, also wenn da einer eine Idee hat, bis die umgesetzt ist, das dauert ein Jahr, würde ich mal schätzen. Und bei Super 7 dauert es vielleicht, keine Ahnung, ich sage jetzt mal ein halbes Jahr oder ein paar Monate, weil halt da einfach die Entscheidungswege kürzer sind. Da sagt halt der Super 7, ich mag das, da sagt der Brian Flynn, ich mag das machen, und dann machen sie es. Und bei Und bei Mattel sagt vielleicht einer, ich würde das gern machen, und dann fragt er seinen Vorgesetzten und dann fragt der und der und der und der und der. Und bis da mal die Antwort da ist, ist der untere, der die Idee gehabt hat, vielleicht gar nicht mehr im Unternehmen. Also
Konzerne. Gab's ja sogar schon so.
Genau, also Konzerne, das darf man echt nicht unterschätzen, wie da die Entscheidungsfindung oder wie da die Politik und so da immer mit reinspult. Und darum, ist halt da sozusagen Super 7 in dahingehend im Vorteil. Ja, die haben einfach gesagt, wir machen das, und dann ist es halt passiert. Also die Vintage Collection. Und ich glaube aber immer nur, dass diese Menge, die sozusagen bei GameStop aus dem Laden gerissen wird, immer noch aus Mattel-Sicht einfach viel zu verschwindend gering ist, als dass sie sich dafür interessieren, ja, weil die heute in anderen Kategorien oder in anderen Mengen denken müssen. Und es kann natürlich jetzt sein, dass sie jetzt in diesem ganzen sie wollen jetzt Masters of the Universe wieder groß machen, eben so größere Pläne für auch vielleicht für den Sammelmarkt haben, aber deswegen sagt ja auch der Brian Flynn, es weiß noch genau keiner, was sozusagen wer wie machen kann. Und weil eben die Entscheidungswege wahrscheinlich bei Mattel, auch was die Lizenzen für Moto angeht, nicht ganz so schnell sind. Und deswegen, ich denke schon, dass das möglich ist, dass sie die Classics weitermachen oder Club Grayskull und Club Grayskull, vielleicht auch ihre Filmation Vintage Collection. Und deshalb sozusagen dieser kleine, obskure Sammlermarkt. Und Mattel aber irgendwie schaut, dass sie im großen Stil wieder den Mainstream-Markt abgrasen. Also dass, wie auch immer sie das dann schaffen wollen. Also deswegen, das ist ja im Grunde das, was Lizenznehmer machen. Ja, die machen das, was die großen Konzerne nicht interessiert. So Nischen und spezielle Sachen. Und dann wäre halt Super 7 so einer. Also ja, und also
das war ja auch. Moment, könnte es vielleicht bei Super 7 auch eben sein, weil die jetzt nicht unbedingt mit Mattel allein da sich besprechen, sondern eben auch mit Universal, oder wer da gerade die Rechte an den Entertainment Brands von He-Man und She-Ra hat, dass die vielleicht einfach von Mattel losgelöst ihre Sachen dann machen.
Also bei Spielzeugen heißt es ja immer, dass Mattel da irgendwie das Vorrecht hat, das zu machen oder zu lizenzieren. Bei den anderen Sachen, also bei Teppichen oder Fußmatten, da können sie
vielleicht machen, was keine wollen. Teppiche.
Ja, also da können sie eventuell machen, was sie wollen. Aber ich glaube, bei Spielzeugen muss immer noch Mattel irgendwie im Boot sein.
Ich verstehe zwar dich, Jens, der du sagst, das ist doch auch irgendwie arschig, jetzt wurde Super 7 da mal vorgeschickt und wenn die Erfolg haben, wird's ihnen quasi weggenommen. Wir wissen ja noch gar nicht, ob und was Super 7 weggenommen wird. Es könnte ja auch zum Beispiel sein, dass Super 7 am Ende gar nicht so unglücklich darüber ist, etwas wie Moto Classics zu verlieren, was für sie bisher eigentlich eher so eine Image-Sache ist und nicht wirklich was Profitables, die auch Snake Mountain, wo aus meiner Sicht glaubhafte Aussagen kommen, dass die da jetzt nicht im großen Reibach mitmachen werden. Und dass die eher darauf erpicht sind, Club Grayskull zum Beispiel weiterzuführen. Und Mattel sagt wiederum auch, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Wir machen eher was anderes. Also Super 7 vielleicht dann eher weiter die Sammler in vielen Bereichen bedienen und Mattel nur einen kleinen Bereich der Sammler und überwiegend den Mainstream ansonsten bedient. Kann halt durchaus sein. Und zugleich denke ich mir aber auch, ich glaube, wäre Super 7 nicht gekommen und hätte dann angefangen, ja, wir wollen weitermachen, wir haben gehört, ihr beendet Matty Collector und hört auch mit Moto Classics und so. Ich glaube, wir hätten dann einfach gar nichts gekriegt in dem Bereich. Und so gesehen, ja, es kann natürlich sein, dass je nachdem, wie das ausgeht, dann bei Mattel irgendjemand sagt, ah ja, das hat bei denen ganz gut funktioniert. Wir haben zumindest das Gefühl, dass wir das auch für uns profitabel irgendwo machen können. Also ziehen wir das wieder zu uns. Ich glaube aber auch tatsächlich, was Matthias gesagt hat, dass es in zumindest den meisten Toyline-Bereichen eher so ist, dass Super 7 da einfach einen wirtschaftlichen Profit hat, der für Mattel einen Kleckerbetrag.
Ja, also die Es hieß ja immer zum Schluss, bei das Matty Collector ja deswegen dicht gemacht worden ist, weil es halt einfach die Erträge oder die Umsätze oder was auch immer da wichtig ist, bei Mattel einfach nicht auffallen in der Gesamtsumme. Und, genau. Und bei Super 7 halt, auch wenn es gering ist, doch was ausmachen. Also, und natürlich auch, also ich denke mal schon, dass das Masters of the Universe hat natürlich Super 7 zu einem ganz neuen Bekanntheitsgrad verholfen, weil davor war das ja wirklich totale Nische mit ihren japanischen Vinylfiguren und Good Reaction haben sie ja damals, glaube ich, zwar erfunden, aber dann so in Kooperation mit Funko gemacht, aber dass man wirklich gesagt hat, aha, Super 7 ist ein Begriff, also gut, ich war da jetzt nicht so aktiv in dem Bereich, aber trotzdem.
Ja, aber gerade die Reactions sind ja auch Figuren, die Funko dann aufgegeben hat.
Ja,
weil genau. Funko gesagt hat, für uns lohnt sich das nicht, ja. Aber für Super 7 lohnt es sich.
Ja, offensichtlich. Ja. Und ich glaube, das ist auch für Super 7 oder für so Lizenznehmer jetzt vielleicht auch nicht so ungewöhnlich, dass wenn sie irgendwas erfolgreich machen, dass dann der Lizenzgeber irgendwann sagt, hey, das hast du jetzt ja gut gemacht, das können ja wir auch machen oder irgendwie eine Kooperation, ja. Und mir fällt jetzt so ein ähnliches Beispiel ein, ja. Also zum Beispiel Apple, die machen das ja im Grunde auch ähnlich mit ihrem mit iOS oder mit ihrem Betriebssystem. Die schauen sich, oh, welche Apps gut funktionieren oder welche Apps beliebte Funktionen haben und integrieren dann die Funktion irgendwann einfach in ihr eigenes Betriebssystem, ja. Und also so ähnlich läuft das halt auch, ja. Du kannst als großer Konzern nicht so viel ausprobieren, weil du heute sozusagen Business oder irgendwelche anderen Zwänge hast und die Kleinen können das ausprobieren und wenn es funktioniert, übernehmen es die Großen.
Ja. Ja, aber letzten Endes wissen wir ja noch gar nicht genau, was dabei geschieht. Müssen wir mal abwarten, was da kommt ab 2020 oder vielleicht auch erst ab 2021, ja. Denn wir wissen ja bisher, dass Mattel für März 2021 den Kinofilm jetzt wirklich und überhaupt geplant hat mit Noah Centineo. Und Mattel hat sich sogar schon in einem Artikel mal tatsächlich zu ihren Plänen geäußert. Der Artikel wurde scheinbar noch vor dem, sagen wir mal, Teaser-Plakat wohl verfasst, der das tatsächlich das erste offizielle Material ist, das auf den Film für 2021 hinweist, auch wenn da noch nicht wirklich groß was zu sehen ist, außer eben einem Logo der Masters, das auch ein altes Logo ist und so weiter. Aber Mattel kommt jetzt langsam in Fahrt und ja Mensch, jetzt haben wir den Gordon tatsächlich mal da. Und Gordon, die ganzen Leute haben immer wieder gefragt, wenn wir über den Film zuletzt geredet haben, ja, was wird denn der Gordon jetzt diesmal dazu sagen? Was sagst du
denn? Ja, was sagt denn der Gordon dazu? Ne? Sony desperately clinching for a franchise.
Also, um das Ganze jetzt erstmal in eine Proportion zu rücken. Sony versucht momentan alles, um in irgendeiner Weise im Kinomarkt Fuß zu fassen. Die nehmen momentan alles. Ja, das heißt also, die nehmen einen riesigen Haufen Scheiße und schmeißen ihn an die Wand und hoffen, dass irgendwas kleben bleibt. So, das haben sie jetzt mit allen möglichen Sachen gemacht. Mit Bullshit wie, was weiß ich, keine Ahnung, dem Spider-Man-Universum, was sie versucht haben aufzuziehen. Und das ging nach hinten los. Und dann haben sie es irgendwie versucht mit Ghostbusters und das ging noch viel mehr nach hinten los. Und dann haben sie irgendwie überlegt, ja, was können wir denn sonst noch so machen? Und haben dann hier und da, war nicht auch Dark Tower von Sony, der ganze Stephen King Quatsch? Das, meine ich, lief auch unter Sony und das ist auch
sein, ja.
Das ist auch komplett gefloppt. Da kam dann ein Film und das war alles totaler Scheiß. Und das Ding ist halt einfach, dass Disney gerade mit Marvel und mit Star Wars und so diversen anderen Filmcompanies den Rang abläuft. Und natürlich haben jetzt auch andere Filmcompanies, wie zum Beispiel auch Universal, die ja mit ihrer neuen Mumie-Verfilmung, war ja auch so ein Meisterwerk, ne? Der hat ja richtig eingeschlagen.
Das Ding. Oh, der war aber auch übel.
Ja, da wollten sie unbedingt ja ein neues Universal Monster Franchise draus machen. Das hat ja auch richtig gut geklappt mit Tom Cruise. So, also das war natürlich auch richtig toll. Und da haben die Leute dann ja gemerkt, scheiße, Disney kauft jetzt ja auch irgendwie hier alles auf. Sogar 20th Century Fox ist jetzt irgendwie, die ganze Kinobibliothek ist jetzt an Disney übergegangen. Irgendwie sind wir ja keine Konkurrenz. Und die haben jetzt Franchises, die so stark sind, dass sie bald den dümmsten Film der Welt, Avatar, endlich ablösen mit dem erfolgreichsten Film, nämlich Avengers Endgame. Und ja, da sind ist Sony jetzt natürlich hinten dran und will unbedingt gucken, dass irgendwie was kommt. So. Das ist jetzt erstmal das Hintergrundgeplänkel. So, und jetzt zu all den Pfeifen.
Um Gottes Willen, ich sehe schon, was ich da wieder für Mails bekomme.
Unsere Bewertungen.
Gons Meinung spiegelt nicht die der anderen Hosts in diesem Podcast wider.
All die Pfeifen! Die da draußen jetzt sitzen. So, jetzt muss Gordon, aber also erstmal, ich muss gar nichts. Ja, das ist das Erste. Ich muss vielleicht irgendwann mal sterben und das war's dann auch. Sonst muss ich nichts. Zweitens ist das jetzt, wenn der Film 2021 tatsächlich kommen sollte, es ist ein Plakat draußen und Noah Human Centipede ist noch nicht mal bestätigt irgendwie offiziell als He-Man, ja, heißt das noch erstmal einen feuchten Kehricht. All diesen ganzen Quatsch haben wir 2012 auch schon durchgehabt, Mann. Das heißt nix. Wir sehen irgendwo ein graues Plakat und irgendeine besonders engagierte amerikanisch-Asiatin, die dann sagt, ja, also ich glaube, wir machen jetzt mal alles richtig viel. Komisch, irgendwie klingelt das noch so in meinen Ohren, weil ich das jetzt schon irgendwie von drei verschiedenen Consultants von Mattel gehört habe in den letzten 7 Jahren und bisher ist nie irgendwas passiert. Es ändert überhaupt nichts daran, nur weil man jetzt irgendein räudig zusammengephotoshopptes Plakat hat, was wahrscheinlich irgendeiner von den Mattel-Beauftragten mal in 5 Minuten zusammengesetzt hat und Sepp vermutlich in 2 Minuten besser zusammensetzen kann als den Haufen Müll, den wir da bekommen haben, heißt erstmal gar nichts. Es ist keine Produktion am Start und nichts. 2019 wurde verschoben, weil man gemerkt hat, man hat den Fresset wieder zu voll genommen und ist nicht dahin gekommen. Und wenn ich sage, der Film kommt nie, spiegelt das das ganz gut wider, wenn es 23 Jahre dauert von dem ersten Gerücht an, um dann irgendwie noch einen weiteren Teil zu bringen. Mal davon ab, dass es jetzt, wie viele Jahre, 87 bis jetzt, wissen wir dann ja auch, ne, wie viele Jahre es überhaupt gedauert hat, um dann überhaupt in dieses Stadium zu kommen. Das ist einfach nur absoluter Blödsinn. Bevor nicht in irgendeiner Weise Produktionen gestartet sind, sage ich dazu gar nichts, weil das auch nur dummes Geplänkel ist, was im Vorfeld ist. Und nur weil irgendein Mitarbeiter von Mattel, der jetzt darauf angesetzt ist, jetzt plötzlich sagt, ja, also ich glaube, wir arbeiten in Zukunft mal mit Sony ein bisschen zusammen. Und Sony, die sich ja, wie gesagt, eben die gesamte Zeit nur darum reißen, irgendein besonderes Franchise zu kriegen, weil irgendwie müssen wir Marvel ja beikommen. Und was sollen wir nur machen? So, ja, sitzen sie halt da und müssen eben sich den härtesten Kram aus den Fingern saugen. Ja, dann nehmen sie eben Masters of the Universe, bis dann eventuell 2020 wieder gesagt wird, ah nee, ich glaube, der Hype ist vorbei, irgendwie ist es doch nicht so gut. Und dann guckt ihr wieder alle blöd. Aber jetzt ist es natürlich total die Mega-Nummer, Leute. Mega-Nummer. Also, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, zum gefühlten 619. Mal. Ich glaube erst, dass dieser Film läuft, wenn ich im Kino sitze und er beginnt, ja, dann werde ich
oder glauben, dass
der Film läuft. Und vorher gibt's gar nichts. Ende!
Okay, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von Mattel Deutschland diesen Podcast sich runterlädt. Ach, mal gucken, was so die Fans so sagen. Zu sagen haben. Hört es dann. Ah ja, ganz interessant, die klingen ja gut. Aber ich glaube, mit denen treten wir mal in Kontakt und dann legt Gordon los.
Ja, aber du hast ja schon gesagt, die ist eine Meinung gespiegelt, nicht die Meinung des Podcasts wieder. Sehr schön.
Ja.
Nein, also,
um das wirklich so zu sagen, abgesehen von welche Meinung jeder von uns hat, ist es natürlich einfach so eine Geschichte, was Gordon auch, glaube ich, versucht damit zu erklären, dass das einfach so lange schon dauert, bis dieser Film kommt und bis wir zu dem Punkt gekommen sind, an dem wir jetzt sind, dass man da schon von der kommt nie durchaus reden kann, ohne dann hinterher sich wie ein Trottel fühlen zu müssen, wenn er dann nach so vielen Jahrzehnten doch mal kommt. Weil je länger es ja dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch irgendwann einfach mal passieren wird.
Ja, also ich möchte jetzt aber schon nochmal sagen, dass dieser Zustand, dass Mattel in einer offiziellen Verlautbarung zusammen mit Sony, also es muss um den Film gehen, davon spricht, dass da was passiert, ist meiner Meinung nach schon neu. Also das gab's so noch nicht. Also deswegen ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher, dass er jetzt tatsächlich kommt. Aber es ist natürlich noch keine Sicherheit, dass er kommt, weil es kann immer noch irgendwer bei Mattel das komplett streichen. Das geht von heute auf morgen. Oder es kann einfach im Sande verlaufen. Das ist alles komplett möglich. Aber
können Sponsoren abspringen. Es kann
alles. Es kann alles passieren. Es kann
Geldquelle kann versiegen. Sony und Mattel können sich heftig in die Haare kriegen.
Mattel kann pleite gehen.
Ja, theoretisch ist so vieles möglich. Ja, Sony kann auch plötzlich Interesse daran verlieren, weil sie eventuell mit irgendeinem anderen Hasenködel, den sie an die Wand geworfen haben, Erfolg haben. Und dann sagen
Venom,
ja.
Sie zum Beispiel Erfolg. Also Venom hat ganz gut funktioniert und da kommt anscheinend jetzt auch ein zweiter. Ja. Und sie wollen ja auch irgendwie versuchen, dass sie es über dieses Spoiler Marvel Cinematic Universe Multiversums Konstrukt irgendwie vielleicht verbinden.
Na gut, das hat ja jetzt aber auch nichts mit dem Mut.
Nee, aber das Sony...
Das Ding ist ja, also was Sony, Gordon ja gesagt hat, ist, dass Sony schon viele Flops in dem Sinne gemacht hat. Genau. Wenn nicht Flops, dann war es zumindest nicht gerade irgendwas, wo Leute wie wir gesagt haben, boah, das ist voll geil. Und das ist natürlich die Gefahr beim Masters-Kinofilm genauso, logisch, weil da eben nicht genauso die mit Disney zusammenarbeitet.
Kann auch, kann natürlich, selbst wenn er kommt, kann er auch scheiße werden.
Ja.
Ist vollkommen klar.
Ja. Aber darüber sind wir uns ja auch
einig.
Das Ding ist einfach, wie du gesagt hast, es kann jederzeit noch irgendwas passieren, dass der Film nicht kommt oder dass Noah Centineo wieder abspringt oder sonst irgendein Sesselpups einfach sagt, nö, machen wir jetzt doch nicht. Das Positive, was mich ja auch positiv stimmt, wo ich sage, oh, es ist eine gute Chance wie noch nie zuvor, dass wirklich wir übernächstes Jahr spätestens einiges erleben werden, ist halt eben, dass diese offiziellen Aussagen jetzt von Mattel kommen, wo man merkt, zum ersten Mal in all den Jahren und Jahrzehnten treten die selber mal auch relativ selbstbewusst damit heraus, die wollen's. Ob sie es am Ende hinkriegen werden, ist immer noch eine andere Frage. Solange nicht die Dreharbeiten abgeschlossen sind und das Ding im Kino läuft, ist es immer noch was anderes. Aber sie wollen es zumindest sehr stark. Und das ist mal eine gute Sache aus meiner Sicht.
Ich verstehe halt einfach nicht, wie einige Fans immer wieder so blauäugig sein können und jedes Mal irgendwie glauben, ja, oh mein Gott, ja jetzt bei jeder scheiß News wird irgendwie wild aufgeschrien. So. Und ich denke dann immer nur, alter Leute, das ist so, das sind die Zeugen Jehovas des Fantums. Morgen geht die Welt unter, morgen geht die Welt unter und irgendwann kommt da mal ein Komet. Seht ihr, ich hab's euch gesagt. Es war 25 Jahre lang am Stück, dass morgen die Welt untergeht, aber jetzt hatte ich mal recht.
Und hey, das würde ich so aber echt jetzt nicht sehen. Weil, also ich habe dir in früheren Gelegenheiten oft recht gegeben, wo es drum ging, irgendein Sesselpups hat irgendeine Twitter-Nachricht gepostet und ich habe gesagt, ach, was soll das denn? Das ist genauso wie ein Furz aus meinem Hintern. Das verfliegt genauso schnell, wie man es gerochen hat. Aber diese Sache hat halt doch schon ein bisschen mehr Gewicht aus meiner Sicht, wo ich dann doch verstehen kann, dass die Leute da jetzt schon eine Hoffnung haben, wo ich dann nicht unbedingt früher davon ausgegangen wäre, dass die eine gewisse Berechtigung hat.
Naja, aber wir hatten vorher auch schon irgendwelche Bilder, wo dann Leute auf Twitter plötzlich ihre Studio-Posts gezeigt haben und dann die Konzeptzeichnung da gezeigt wurden und dann haben Leute die Konzeptzeichnung von dem Tisch rausgenommen und per Photoshop vergrößert, damit man sehen kann, wie sieht das Ding aus und das sah dann aus wie das Doom-Cycle irgendwie aus Marvel Secret Wars und das ist auch alles wieder verworfen worden. Und da ist auch ein Riesenruck durch alles gegangen. Und oh mein Gott, die sind schon an die Konzeptzeichnungen. Jetzt geht's aber bestimmt voll los. Nicht.
Ja, aber also du bist tatsächlich jetzt der Meinung, das, was aktuell läuft, da kann man genauso wenig drauf geben wie auf die bisherigen früheren.
Meldung. Ja, ganz ehrlich, weil für mich ist das alles auch wieder nur heiße Luft. Das ist so, ja, okay, klar. Der Noah setzt sich bei, welcher Show saß er in welcher
Talkshow? Jimmy Fallon.
Ja, bei Jimmy Fallon so, und dann sitzt er da und dann erzählt er was darüber und Jimmy Fallon findet das dann lustig, weil er selber die 80s noch ganz gut kennt, und Jimmy Fallon ist halt auch so einer, der macht eine Fernsehshow, wo er seinen eigenen Kindergeburtstag feiert, ja. So, das findet er dann witzig, er lädt sich Magier ein und findet das lustig. Und wenn er dann natürlich darüber redet, so, ja, ich werde vielleicht He-Man oder ich werde He-Man im Masters-Franchise, dann findet Jimmy Fallon das lustig. Und das ist eben lustig für die Zuschauer, und keine Ahnung. Und wenn das nicht passiert, interessiert das doch auch keinen mehr. Wen interessiert denn, was Noah Centipede gesagt hat 2019 in der Jimmy Fallon Show in einem halben Jahr später? Das interessiert keine Sau. Da kommt doch keiner an und sagt, oh, du hast doch mal gesagt, du bist He-Man. So, ja, das ist doch vollkommen irrelevant. Die können doch erstmal alles sagen. Es ist ja in Ordnung, dass jetzt irgendwie Mattel sagt, ja, wir sind da an großen Sachen dran mit Sony. Aber ganz ehrlich, das ist nicht das erste Mal, dass sie zumindest irgendjemand dann gesagt hat, ja, wir haben da jetzt einen Vertrieb und wir haben wahrscheinlich auch jemanden, der das Drehbuch schreibt, und dann wurde das Drehbuch wieder weggeworfen und dann hatten sie irgendwie ein australisches Model angeblich gecastet, das He-Man spielen sollte, und das ist auch alles wieder tot, aber Sony hatte immer Interesse. Und jetzt ist das erste Mal, dass irgendein Poster auftaucht, wo unten Sony und Mattel draufsteht, und alle rasten aus. Ja, meine
Güte. Ja, aber es ist ja auch im Zusammenhang, dass sie auf dieser License Messe da in Las Vegas sozusagen damit werben, dass man an ihren Stand geht. Und ich gehe mal davon aus, dass dann auch darüber gesprochen wird, was eben an Lizenzprodukten dann möglich ist mit diesem Film. Weil man ja logischerweise, du konntest ja nicht dann 3 Wochen vor dem Film, das wäre dann wieder vorausschauend von Mattel, du konntest ja nicht 3 Wochen vor dem Film anfangen, dein Merchandise zu planen. Sondern du musst natürlich jetzt schon anfangen, damit es dann punktgenau zum Film rauskommt. Oder halt kurz paar Wochen davor, damit man sich davor eindeckt und dann entsprechend dann während der Film im Kino ist.
Ja.
Also das wäre sinnvoll.
Ja, genau. Ja.
Und deswegen, ich sehe das schon irgendwo als eher was Handfesteres. Also dass Mattel das plant und dass sie das irgendwie einplanen wollen, da was zu produzieren.
Also sagst du, dass das jetzt von einer 2%-Quote auf eine 7%-Quote
angeht? Ich nenne jetzt keine Zahlen, aber es ist mehr als vorher.
Ja. Ich nenne eine Zahl. Ich sag, es ist eine 75%-Quote.
Oh, okay.
Ja, ich bin da deutlich pessimistischer.
Also ich würde auch eher 50 sagen, aber
jetzt muss der Jens kommen. Wen über- oder unterbietest du?
Ich gehe auf 89,5. Nein, also ich bin ja schon immer gegenteiliger Meinung gewesen. Ich denke mir bei...
Zu allem?
Ja, natürlich. Ich bin ja ein lebender Widerspruch.
Jens Behrens, also, gegen alles.
Ja, genau. Ja, das ist ein geiler Biografietitel. Nein, Sache ist eben die, wir besprechen das ja auch schon oft genug hier, wenn ich auch dabei bin oder wenn ich es höre, dass Hollywood einfach nichts mehr einfällt. Sprich, sie brauchen neues Material. So, und sie bedienen sich an so vielen Dingen aus den 80ern, teilweise 70ern oder auch 90ern mittlerweile. Matrix soll ja auch schon wieder neu gemacht werden oder fortgesetzt, wir wissen es ja nicht genau. Für mich war das immer nur eine Frage der Zeit. Und ich denke, dass wenn es nicht jetzt passiert, passiert es irgendwann in der Zukunft. Und es ist ja nun mal auch so, Mattel sieht ja auch, heutzutage geht nichts über einen Film. Das ist das, womit du dann die Werbemaschinerie antreiben kannst. Auch ein Cartoon oder so, das wird es einfach nicht mehr bringen. Aus dem einfachen Grund heraus, da wo noch das große Geld zu machen ist, das ist eben im Kino. Auch wenn die Kinoindustrie, die Filmindustrie immer am Meckern ist, aber sie machen Milliarden Umsätze damit. Und wie gesagt, das ist etwas, wo man auch tatsächlich ein Franchise mit aufbauen kann. Selbst wenn du nur auf 3 Filme gehst, erst Skeletor, dann die Snakes, dann die Horde, keine Ahnung, wie du es aufbaust, aber du kannst so viel damit machen. Du kannst Spin-offs machen über Skeletor, über He-Man, über Man-at-Arms, über Teela, Evelyn und so weiter. Also das kann man jetzt was weiß ich, wie weit ausdehnen. Und für mich war das immer nur eine Frage der Zeit. Ich sage sogar zu 99% der Film kommt.
Ich wollte vorhin, bevor du geantwortet hast, noch sagen, Jens, jetzt sag bitte nicht 99%. Das lasse ich jetzt mal so stehen.
Sehr gut.
Ja, wenn ich falsch liege, dann stehe ich dazu. Dann ist das eben so. Weil ich sage, also wir sagen es doch überall, ob es nun bei Nightcrow ist oder egal was für ein Filmpodcast ich höre, es ist immer wieder, ja, Hollywood fällt nichts ein, das x-te Reboot und bla. Und deswegen denke ich mir einfach, ja, die werden auf jeden Fall was versuchen. Ich meine, wenn du sogar schaffst, um Godzilla ein Franchise aufzubauen über mehrere Filme und das ineinander zu verstricken und so weiter, warum sollte das dann mit Masters nicht gehen, wo viel mehr Potenzial drin ist?
Da muss man natürlich jetzt auch wieder ein bisschen anders gucken, ne? Godzilla war aber über die Jahre hinweg auch immer wieder präsent, auch mit regelmäßigen Filmen, auch wenn die natürlich von Toho produziert wurden und aus Japan kamen, aber trotz alledem gab es wenigstens irgendwas. So Masters hat's auf einen Film gebracht und das war's und der ist gefloppt, ne?
Das war ja, aber guck mal, Fluch der Karibik war eine Touristenattraktion, das, was war das, ein Karussell? Und daraus haben sie einen Film gemacht, also.
Ja, aber trotz alledem, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es hat ja dann auch vielleicht, weil Fluch der Karibik wäre vielleicht, hat auch ein bisschen das Glück gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ne, weil Piratenfilme eine ganze Weile lang überhaupt nicht mehr gelaufen sind und dann eben mal wieder was anderes waren und du eben ein Action-Adventure daraus gemacht hast und so. Sagt ja niemand, dass ein neuer Masters of the Universe-Film nicht eventuell auch funktionieren könnte. Ja, wenn er das breite Publikum oder sowas ansprechen würde, wenn er dann käme. So, aber der Punkt ist doch halt der, um Godzilla ein Franchise zu bauen, ist halt eine ganz andere Nummer, weil eben Godzilla die gesamte Zeit eigentlich auch durch die 2000er hinweg immer wieder präsent war. So, und das ist natürlich dann ein Punkt, wo Hollywood dann irgendwann gedacht hat, ja, okay, das, was die Japaner jetzt machen, das übernehmen wir jetzt einfach mal. Wir zahlen da ein bisschen Geld hin, zahlen dann das Studio und machen dann unser eigenes Ding. Woraufhin dann ja die Japaner auch nochmal wieder nachgelegt haben mit Shin Godzilla. Der übrigens besser war als der amerikanische Godzilla. Zumindest der von vor ein paar Jahren. Den neuen habe ich noch nicht geguckt. So, also da kann man definitiv auch was mitmachen. Aber letzten Endes ist es genau das, was Hollywood eben ausmacht. Nur noch Reboots oder Fortsetzungen. Und das ist halt ein großes Problem. So. Mhm. Klar können sie das versuchen. Ich habe ja überhaupt kein Problem damit. Ich hätte auch kein Problem mit Mask-Film oder sonst was gehabt. Da wurde ja auch so viel gesabbelt, was da nicht alles kommen sollte und dass sie alle Universen miteinander verbinden wollen. Und dann hast du irgendwann das Crossover mit, wie hieß der Roboter noch, Rom oder was? Und dann
ja.
Und Mask und bla. Und wer war da noch mit in der ganzen
Pose drin?
Voltron war nicht mit dabei.
Nee, Voltron. Micronauts.
Visionaries. Micronauts, ja, Visionaries, genau. Sowas alles, ne? Und das sind ja dann alles so die kleineren Sachen gewesen, die es ja auch dann alle irgendwie nur auf eine Zeichentrickstaffel gebracht haben und so. Und da wollte man auch so viel mitmachen und dann gab es auch eine Konzeptzeichnung und bla, ja. Und was ist jetzt draus geworden? Löscht. Also, es ist natürlich easy, dann irgendwie, ja, wir gucken jetzt nochmal die 80er durch und grasen irgendwas ab, weil es wird schon irgendwelche mit 30er, Anfang 40er geben, die doof genug sind, ihr Geld dafür zu hinterlegen. So wird momentan eigentlich eher irgendwie scheinbar gerade gehandhabt, als irgendwie was Sinnvolles daraus zu machen. Und das finde ich halt einfach, es ist anstrengend. Es ist einfach anstrengend, dann sowas zu lesen und dann in einem halben Jahr oder zwei Jahren hört man dann wieder, ach nee, machen wir doch nicht, weil irgendwie wissen wir gar nicht, was wir damit anfangen sollen.
Ja, ja, ich glaube, wir müssen da jetzt gar nicht noch weiter ins Thema gehen, denn ich sehe, es ist schon relativ lange, was wir an Laufzeit hier zusammenkriegen. Ja. Das Thema. Aber wir brechen das jetzt, glaube ich, auch an der Stelle eben mal ab, weil wir werden sowieso in den kommenden Folgen immer wieder darüber reden. Egal, ob der Film jetzt doch wirklich kommt oder ob er dann doch nicht kommt oder sich noch irgendwas verändert. Es ist zumindest, wie man hört, ein spannendes Thema. Gordon ist eher negativ eingestellt. Jens ist super positiv eingestellt. Ich bin ziemlich positiv eingestellt. Und Matthias?
Ich bin einfach der neutrale News-Schreiber, darum auf 50%. Ich berichte darüber nur, wenn irgendwas passiert. Ich beurteile es.
Die Schweiz, oh bitte.
Nein. Ja, auf jeden Fall hoffen wir alle, dass mal was kommt und es dann gut ist. Wenn was kommt und es kacke ist, werden wir auf jeden Fall genauso darüber reden, ja, wie wenn es gut sein sollte. Und wenn gar nichts kommt, werden wir sowieso drüber reden. Lassen wir es für heute mal damit gut sein. Aber bevor wir uns aus dieser Folge verabschieden, müssen wir noch eine Moto Classics Biografie bringen, auf die ich seit mehreren Folgen gewartet habe. Ich habe mir extra noch den US-Text angeschaut davon und ihn selber mal übersetzt. Also wenn er jetzt immer noch kacke ist, dann bin ich es schuld. Aber Gordon, nur für dich haben wir heute die Solargläser von Standor dabei. Magst du den Text vorlesen?
Ja, das sind ja die Okulare der Allwissenheit. Und die Solargläser von Standor waren ein uraltes Artefakt, welches in der Himmelsbibliothek aufbewahrt wurde. Ein transdimensionales Konstrukt, das einen Großteil des archivierten Wissens der Ahnen enthielt. Während ihres Feldzuges im Trisolarsystem erfuhren Skeletor und die Space Mutants vom verborgenen Portal der Bibliothek im Wolframnebel und durchbrachen seine Schutzbarrieren, um Zugang zu erhalten. In den labyrinthartigen Hallen fand Skeletor die Solargläser und setzte sie auf, um den Blick von Standor, einem der Architekten der Schöpfung, zu erlangen. Während die linke Linse das unbegrenzte chaotische Potenzial aller Dinge enthüllte, zeigte die rechte Linse die geordnete kosmische Synergie, welche alles mit einer göttlichen Formel verband. Dieses Paradox zu erblicken, überwältigte Skeletor, der in einem Anflug kurzzeitigen Irrsinns versuchte, die stabilisierenden Maschinen der Bibliothek zu nutzen, um alle Dimensionen zusammenbrechen zu lassen. Im Zuge einer seltenen Intervention erschienen die alten Götter selbst, um He-Man und She-Ra dabei zu helfen, Skeletor zu besiegen und die Himmelsbibliothek für immer zu versiegeln. Skeletor aber, der kurz von der Pracht der Göttlichkeit gekostet hatte, dürstete es fortan nach mehr und er entwarf später einen Plan, um alle Kräfte der Götter zu rauben.
So much for that. Ja, liebe Hörer, wenn ihr jetzt nicht wisst, wer dieser Standor überhaupt sein soll und warum man extra eine Biografie für seine Brille gemacht hat, nichts anderes für die Solargläser nämlich. Standor war eine Figur, die im Grunde im Auftrag von Stan Lee gemacht wurde. Standor ist nämlich mit blauer Haut und einem Stan Lee-Kopf und abnehmbarer Brille gemacht worden und verkörpert innerhalb des Moto Classics-Canons im Grunde ein gottgleiches Wesen, nämlich einen der Alten, die damals eben quasi das Universum alles halt erschaffen haben, um das mal ganz kurz so zu sagen. Auf jeden Fall ist die Figur nicht ganz ohne Kontroverse gekommen, weil natürlich viele gesagt haben, was hat denn Stan Lee mit Masters of the Universe zu tun? Ja, genau, nämlich nichts. Die Figur wurde vor eine Stan Lee Convention gemacht, weil Scott Knightley, der Brandmanager, damals eben mit den Leuten, die Stan Lee da betreuen, einen Deal gemacht hatte, diese Figur zu produzieren. Und das heißt, wir haben keine Watcher Sweet, keinen Mark Taylor als Actionfigur, keinen Lou Scheimer, aber Stan Lee, so ist es halt. Ich persönlich fand die Figur rein optisch gar nicht mal so kacke. Mir gefällt die ganz gut. Und ja, damit die mal ein bisschen mehr Fleisch kriegt, haben wir diese Solargläser jetzt in der Biografie gehabt. Jens, was sagst du dazu?
Oh, was sag ich dazu? Also erst einmal, Standor finde ich eine sehr, sehr witzige Idee. Die Figur ist schon sehr, sehr obskur und ich fand sie eigentlich ganz cool, als sie kam. Er wurde nur ziemlich in den Himmel gelobt und gehoben mit seiner Biografie. Das mit den Gläsern ist mir ehrlich gesagt überhaupt nicht so aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals bei meinem Video-Review nicht beachtet habe oder vergessen habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, holy shit. Das muss ich jetzt gerade erstmal verarbeiten. Ich hoffe, das verfolgt mich nicht in meinen Träumen. Wow. Oh. Also erst einmal, man trägt ja hier richtig dick auf. Für so ein Killefit dann so einen riesen Fass aufzumachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Naja, es ist immerhin ein Gottwesen.
Ja gut, aber wenn der jetzt einen Haufen setzt, ich meine, ist das dann auch irgendwas Magisches oder so? Ich meine, es kann...
Ja, natürlich. Hast du die American Dad gesehen, wenn Watcher diesen Goldhaufen kackt?
Nein.
so ähnlich, also wer das kennt, so ähnlich wird das sein, wenn Stando einen lässt. Nur noch extremer.
Ja, also eine ganz witzige Idee. Es passt ja auch zu dieser Figur. Der ist ja auch nicht ganz ernst gemeint. Das ist ja dann auch in Ordnung. Das läuft ja auch alles außerhalb der Reihe. Und so sehe ich das einfach auch. Aber es ist doch schon unglaublich dick aufgetragen. Und ja, manchmal ist eben weniger eben mehr. Und das ist das, was das ist meine Meinung dazu.
Oh, oh, oh. Okay, Matthias, ist weniger mehr oder wäre weniger mehr gewesen?
Also, ich find's eigentlich ganz lustig, so, ja, er ist halt dieses göttliche Wesen und damit ist natürlich auch seine Brille entsprechend mächtig und ich find, damit ist ja eigentlich der Handlungsrahmen von der Phase 1 von Masters of the Cinematic Universe eigentlich gegeben. Das können sie eigentlich genauso übernehmen, würde ich sagen. also das ist ja ein Riesen, also das ist ja eine Wahnsinnshandlung, die da eigentlich im Grunde versteckt ist. Ja, das ist schon cool, irgendwie so die linke und die rechte Linse des Teufels irgendwie so gefühlt. Das chaotische, also so, natürlich immer diese beiden Seiten sind da gut, das Gute und das Böse oder das Chaos und die Ordnung, das ist ja fast schon Warhammer-mäßig. Ja, also bei den Biografien bin ich immer eher leidenschaftslos, aber die fand ich jetzt, die finde ich ehrlich gesagt ganz, ganz witzig und also mich stört sie nicht, ja. Also ist in Ordnung.
Ist in Ordnung. Gordon, ist es das?
Ja, ich muss auch sagen, besser als andere Bios, die wir hatten. Und das dann eigentlich auch nur für eine Brille. Also, das muss man dann ja auch mal so klar sehen. Also es ist eine kleine Story, die sie hier erzählen. Wobei ich mich dann natürlich wieder frage, ob Skeletor eigentlich nicht alle Latten am Zaun hat, wenn er irgendwie reingeht und sagt, ja, ich lass mal alle Dimensionen zusammenbrechen. Ja, und dann, du Genie, dann sitze ich im Nix. Ja, das ist auch cool. Aber darüber regiere ich, Beastman. Ha, ha, ha. So, also der ist nicht immer das schärfste Messer in der Schublade, der Junge. Aber ansonsten ist es letzten Endes eine Geschichte, die hier erzählt wird, die der Plot von einem Minicomic sein könnte. Und das finde ich ganz in Ordnung.
Stimmt, ja.
Ja, geht mir tatsächlich ganz ähnlich. Ich habe nicht nach Minicomic in den Kopf gesucht gehabt, aber auch nach Comic- oder Zeichentrickfolge. Mir gefällt die Biografie auch recht gut. Ich verstehe, was Jens meint, dass es sehr viel ist und wirklich schon eine kosmische Geschichte ja schon fast mit enormen Ausmaßen, aber für mich, auch wenn die Figur nicht ganz ohne Kontroverse läuft, ist es vollkommen passend, dass es da eben um einen göttlichen MacGuffin geht und ja, ich sehe schon Elemente, die aus anderen Quellen herausgezogen wurden, aber das eben besser, als es bei Scott Knightley damals der Fall war. Ich finde auch das nett, dass der Wolfram-Nebel erwähnt wird, was natürlich für Dave Wolfram gemacht wurde, der sehr federführend bei vielen der New Adventures Toys im Punkto Designs vorhanden war. Und also ich kann bei der Biografie tatsächlich nichts großartig Negatives finden. Es ist nicht zu viel Name-Dropping, es ist nicht zu konfus. Es erzählt einfach eine ganz klare, stringente Geschichte, die sich durchaus interessant anfühlt.
Sind wir schon fertig?
Ja.
Ja, Wahnsinn. Dann würde ich doch sagen, das war's für heute. Tschüss. Nein.
Nicht ganz. Also, liebe Hörer, lassen wir es damit für heute gut sein. Die Folge ist ja eben, wie gesagt, schon lang genug geworden. Ob ihr jetzt an den Film glaubt oder nicht, ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr in den kommenden Folgen auch wieder bei uns dabei sein werdet, wenn wir wieder das jemänische Quartett eröffnen. In diesem Sinne, bewertet uns gerne auf iTunes, gebt uns Likes auf Facebook und YouTube, gebt uns Kommentare ab. Ich hoffe natürlich vor allem sehr positive, dass es euch gefallen hat. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
Ja, auch von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder, wenn ich da unten auch wieder mit dabei sein darf. Sehr, sehr merkwürdige Biografie, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen bezüglich Snake Mountain und dem Film. Aber das ist ja auch gut so, davon lebt dieser Podcast und das finde ich dann eigentlich immer mit das Beste. Ja, bis demnächst und gute Reise. Tschüss.
Ja, der Sebastian hat es ja schon erwähnt. Wir sind ja auch auf YouTube und da würde mich sehr freuen, wenn wir da viele, viele neue Abonnenten kriegen. Also nicht nur wegen des Podcasts, sondern auch wegen unserer Videos, weil YouTube hat ja letztens geändert, dass man erst ab 1000 Abonnenten Livestreams über mobile Geräte machen kann. Und ich wollte ja eigentlich von der GrayskullCon diverse Dinge livestreamen und das kann ich jetzt nicht, weil wir unter 1000 Abonnenten sind. Also wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht es. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Ja, vielleicht auch nochmal so eine Sache bezüglich des Films, um da nochmal ein bisschen Klarheit zu schaffen. Ich habe ein schönes Zitat vor kurzem mal im Internet gelesen. Nur weil wir nicht mit der Meinung übereinstimmen, heißt das nicht, dass ich dich hasse. Ja, das ist nämlich genau so ein wichtiger Punkt, der heutzutage oftmals gerade in Social Media irgendwie nicht so ganz rüberkommt. Also wenn man sich mal nicht einig ist über den Film, über Snake Mountain oder über Figuren oder den She-Ra-Cartoon oder sonst irgendwas, heißt das nicht automatisch, dass das Gegenüber einen hasst oder man das Gegenüber hassen muss. Es ist einfach nur eine Geschmacksfrage. So, und jetzt weiter zum Film. Natürlich. Ich habe ja ganz klar denn noch was gehört zum neuen Film, der ja 2021 kommen soll, wie ich jetzt gehört habe. Ne? Der ist ja kurz verschoben worden von 1998. Und da habe ich hier nochmal einen kurzen Einblick bekommen von meinem guten Freund da, vom Regisseur Aaron. Und der hat mir dann nochmal irgendwie so ein bisschen einen Einblick gezeigt. Und dann sagte er irgendwie, ja, aber Keldor wird gar nicht der Hauptgegner sein und Skeletor auch nicht. Der wird nämlich getötet. Und dann habe ich gesagt, was wie, der wird getötet? Das gibt's doch überhaupt nicht. Wer ist denn dann der Hauptgegner? Hordak oder was? Und dann sagt er, ja, das wissen wir noch nicht so genau, aber wir wollen das Franchise ja total fresh und jung und überhaupt machen. So, vielleicht John Cena als Bad Guy. Und ich so, okay, naja, gut, wenn ihr meint. Ne? Und dann habe ich dann noch so gesagt, ja, aber wie läuft das denn dann ab? Ja, also Keldor bleibt tatsächlich Keldor, der entwickelt sich gar nicht zu Skeletor. Der wird dann einfach irgendwie zwischendrin getötet. Und ich habe dann gesagt, ja, von wem wird er denn getötet? Und dann sagt er, ja, hier von seinem Neffen. Und ich, Adam? Nee.
Hui, das war ein Insider. Holla die Waldfee.
Ich habe echt gebraucht, bis ich es kapiert habe. Okay. Aber oh.
Nee.
Das Hämonische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Dem alles aus den Spielzeugledenden tragenden Jens Behrens.
Spielzeugläden?
Naja, in Westfalen redet man so. Ja, das Sonderhörspiel Die Giganten des Universums hatten wir in der letzten Folge besprochen gehabt, dass eine denkbar oder sagen wir mal
fast schon historisch schlechte Bewertung. Sorry, Sebastian. Jetzt warst du ab.
Ich hab
getroffen. Ja, genau. Okay. Ungefähr
geht's ab. Jetzt wieder?
Ja, jetzt geht's wieder, ja.
Okay, dann mach ich nochmal. Wo war ich da? Ah ja, genau.
In Klammern nur kurz.
Nein, 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 Jens. In Klammern musst du nicht.
Oh, okay. Ich hab's gerade gehört.
Hervorragend. Jens.
Ach so, ja.
Einsatz. Welche Stadt?
So ein Kack.
Das Hämanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.